So, Herr Relotius, jetzt ist ja das rausgekommen, dass Sie diese Interviews gefälscht haben.
Ja, ich hab sie ein bisschen gewürzt, nicht wahr? Das macht man so als Journalist. Die Leute wollen Narrative.
Nein, das macht man nicht als Journalist. Gewürzt, Herr Relotius.
Ja.
Das tut man einfach nicht. Was haben Sie mit dem ganzen Geld eigentlich gemacht, was Sie eingesteckt haben für diesen Quatsch?
Ich habe eine Schreibmaschine gekauft und einen Elefanten.
Aha.
Einen kleinen blauen Elefanten.
Herr Relotius, Sie lügen doch schon wieder. Es reicht.
Ich weiß jetzt nicht, warum Sie sich so aufregen, so künstlich. Das klingt doch auch nach...
Sie ziehen einen ganzen Berufsstand in den Dreck. Hören Sie mal.
Nur weil ich die spannenderen Berichte hatte und große Auflagen und große Preise gewonnen habe, sind Sie nur neidisch. So sieht das nämlich aus. Aus Ihnen spricht der blanke Neid.
Wissen Sie was, wenn Sie so frech sind, können Sie mir gerne auch das Honorar zurückgeben, das Sie für dieses Interview gekriegt haben.
Wieso, das gehört ja mir. Außerdem müssen die Raten für den Elefanten ja auch noch abbezahlt werden. Und jetzt sitzen wir hier, Sie wollten mich interviewen, ich gebe Ihnen Antworten, ja. Und Sie wollen meine Fakten haben, ich gebe sie Ihnen. Und die wollen Sie jetzt auch nicht und dann wollen Sie mein Geld auch noch haben. Was mache ich denn alles falsch die ganze Zeit?
Hören Sie mal. Also, zurück zum Interview. Was haben Sie vor in den nächsten Jahren?
Wenn der Elefant abbezahlt ist, dann werde ich mit meinem Elefanten einsteigen in die Mäusezucht. Habe ich mir überlegt... Mäusefarm auf den Galapagos-Inseln und es gibt da so eine Wühlmaus. Jetzt lachen Sie mich nicht schon wieder aus. Das kann doch nicht wahr sein. Sie meinen hier, mich kleinreden zu können, ja, aber wenn ich dann in Galapagos mit meinen orangenen Mäusen groß werde und mein kleiner Elefant ganz groß rauskommt.
Jetzt, wenn noch eine gelbe Ente auftaucht, dann hat es aber 13 geschlagen.
Woher wissen Sie das denn jetzt schon? Wie haben Sie recherchiert?
Ich habe das in einer Sendung gehört. Eisenbart und Meisterrat, sollten Sie vielleicht auch mal machen. Sollten auch mal was tun für Ihre Bildung. Jetzt halten Sie mal den Kopf zu. Hören Sie mal die Sendung an hier. Unverschämtheit.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Ohne Literatur nice
interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, dann machen Sie die Tür doch zu, wenn sie es stört.
Nein, ich will ja auch frische Luft. Es ist ja eine Bullenhitze, wie man sagt, nicht wahr?
Ja.
Man sagt ja Schweinekälte, aber Bullenhitze.
Ja.
Ja, also da muss man auch mal unterscheiden.
Muss man differenzieren.
Weil Bullen sind ja oft auch...
Moment.
Jetzt lassen wir das mal.
Bitte nicht einen ganzen Berufsstand jetzt.
Nein, das wollen wir nicht.
Beleidigen.
Am Ende haben wir noch irgendwelche Klagen von irgendwelchen Innenministern an der Backe. Das wollen wir nicht. Nein.
Ja. Ist es so, dass Sie am 13. Dezember Geburtstag haben? Ist das so?
Finden Sie es raus. Wir wissen es nicht. Wir sind heute, liebe ZuhörerInnen, hier ist Eisenbart und Meisendraht. Wir sind heute in dem Bereich der Unwahrheiten unterwegs, nicht wahr? Der Lügen, des Mumpitz, nicht wahr? Der Fake News und des Bullshits.
Ja.
Und der Täuschung, der Manipulation.
All das
ist heute da.
Es ist wieder und sehr viel Englisch. Sie müssen mich entschuldigen, ich bin heute ein bisschen langsam.
Ja.
Bin ein bisschen neben der Spur.
Na, was war denn, wieso? Warum sind Sie nicht frisch und munter?
Ich habe gestern geladen zu einer großen Gala, wo mir der Preis fürs Lebenswerk überreicht worden ist. Von der Bergsteigergesellschaft.
Ach so, was war denn, also für welche Leistung, fürs Lebenswerk, was haben Sie denn da so gemacht? als Bergsteiger? Was waren denn Ihre Verdienste für das Bergsteigerwesen?
Ich bin auf die 8000er, die habe ich als erster Mann bestiegen. 1923.
Mhm.
Ja.
Mhm. Interessant, das ist ja spannend.
Ja.
Ja, Herr Eisenbart, Mensch, das wusste ich ja gar nicht.
Ja, auf einem Muli. Aber den
Muli,
den,
was ist ein Maulesel?
Ein Maultier.
Ach so.
Ich hab's. Ja. Ich hab dann aber, wir sind in einen Sturm geraten.
Mhm.
Und,
wo jetzt, auf welchem Berg?
Auf diesem Parma Krabat.
Krabat.
Der in Nepal
Der Krabat in Nepal.
Und wir sind in einen Schneesturm geraten und da musste ich das Muli zubereiten. Aber ich habe überlebt, wie man sehen kann. Heute stehe ich da und habe den Orden an meine Brust geheftet.
1927?
Richtig.
Okay. Was... erinnern Sie sich noch, was, wie war das da so?
Das war kalt.
Kalt,
ja, 27, aber schön, ja. Aber auch schön, aber sehr anstrengend.
Zu welchem Herrschaftsgebiet lag denn Nepal zu dieser Zeit?
Ja, herzlich willkommen, sprechen wir doch mal über Sie, Frau Meisendraht, Sie sind heute auch da.
Ja, ich bin
es
da.
Es ist Sonntag, vierter Sonntag im Monat.
Ja.
Das ist für gewöhnlich Eisenbart- und Meisendrahtzeit.
Ja, hallo nochmal.
Hallo, an alle, die jetzt auch durch Zufall zum Beispiel auch da sind.
Ja, wir müssen jetzt mal in dieses Thema Lüge. Haben Sie vielleicht einen Einstiegstext? Ich meine, wir haben viel zu besprechen jetzt, aber vielleicht haben Sie so einen kleinen Text, den wir als kleine Einstimmung nutzen können, um uns auf das Thema Lüge und Unwahrheit hineinzustechen in das Thema?
Ja, doch. Doch, von Fitzgerald Kurs.
Ach, sehr schön.
Die Uhren gängen rückwärts. Eine Minute hält 60 Stunden. Die Sonne geht im Westen auf und im Osten geht's wieder unter. Am Tag scheint der Mond und in der Nacht scheint die Sonne. Der Himmel ist unten und die Erde ist oben. Die Wolken haben festen Boden unter ihre Face. Und die Berge flängen davor. Ich laufe auf mein Hand und wink mit mein Face. Morgen ist auch noch mal die Nacht.
Das war Fitzgerald Kuss.
Ja, das ist ja phänomenal, ist das ja.
Ja.
Lügen, Herr Eisenbart, was fällt Ihnen spontan zum Thema Lügen ein? Wie hat sich das, was ist für Sie eine Lüge? Was macht die Lüge aus? Bitte schön, Herr Eisenbart.
Ja, danke schön. Lüge ist, wenn man Unwahres sagt, aber bewusst. Wenn man quasi weiß, dass das, was man sagt, nicht das ist, was echt ist.
Das ist ja sehr schön. Aber man, das
reicht ist auch nicht. Ironie zum Beispiel.
Ja, eben nicht.
Da lügt man auch.
Das ist doch keine Lüge. Wenn ich sag,
doch, das ist eine, wenn ich...
Wenn Sie jetzt Ihren Kuchen zum Beispiel herunterwerfen...
Ja, heute habe ich keinen Kuchen dabei.
Ja, aber wenn Sie jetzt einen dabei hätten, stellen Sie sich einen vor. Und wir werfen diesen Kuchen, Sie werfen diesen Kuchen herunter und ich sage, ja, das haben Sie aber toll heruntergeworfen.
Dann lügen Sie.
Dann lüge ich ja nicht. Wissen Sie warum? Es fehlt nämlich in Ihrer Definition noch etwas Entscheidendes.
Aha.
Nämlich, man möchte diese Diskrepanz zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit, die man da quasi... ausspricht, möchte man verdecken, nämlich. Darum
geht's.
Man möchte.
Ja, das habe ich ja gemeint.
Es darf ja nicht offen da liegen, dann ist es ja keine Lüge. Also wenn ich jetzt eine falsche Aussage tätige.
Der Kuchen darf auch nicht offen dann da liegen.
Richtig, und wenn ich's. Ja. Also man möchte quasi eine Diskrepanz hervorrufen zwischen dem, was man denkt oder was man weiß und dem, was man sagt. Und diese Diskrepanz muss verdeckt werden. Und meistens hat eine Lüge auch noch ein weiterführendes Ziel. Also man möchte damit auch etwas bezwecken.
Aha.
Also wenn ich einfach nur etwas dahin sage, dann würde man das nicht als Lüge per se deuten. Nicht wahr, Herr Eisenbart? So. Hat uns das jetzt...
Per se.
Nicht zu verwechseln mit Perse, ein Stadtteil von Augsburg.
Ist das
wahr? Ja, das ist wahr.
Ich glaube, sie flunkern ein bisschen.
Nein, ich flunkere nicht, das können Sie nachgoogeln.
Pfersee.
Ja, Pfersee.
Satanische Pfersee.
Nein, nicht die satanischen Pfersee, sondern Pfersee. Da können Sie hinziehen, das ist ganz schön da, ich bin da schon selbst gewesen. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es geht ja um Lüge, nicht um Pfersee. Dieser langweilige Vorstadtstadtteil von Augsburg. Das ist ja jetzt wirklich abwegig, Herr Eisenbart, abwegig ist das.
Hier kommen Verse von Arabella Block, bitteschön.
Sehr gut, Herr Eisenbart, sehr gut. Das haben Sie gut gemacht.
Habe ich gut übergeleitet, oder?
Gut gemacht, ja, wirklich.
Es geht mir gut, alles klar, kein Problem. Nein, das macht mir nichts aus. Geh du ruhig alleine. Ich habe zu tun, du weißt, ich bin gern mal zu Haus. Versteh mich nicht falsch, da stehe ich doch drüber. Ich schätze, das musste mal raus. Uns geht es doch Gold verglichen mit anderen, leben wir in Gefühlssaus und Braus. Okay, vielleicht ist es eher ein Säuseln. Doch keine Leberlauflaus. Huch! Wie das Kitzel, ich kann nicht mehr, Gnade. Ach, ich kleine, kreischende Maus. Ja, ich dich auch. Das war ganz toll, mein Lieber. Tosender Applaus. Erst seit es dich gibt, wie niemals zuvor. Ich bin eine sehr glückliche Frau.
Ich bin noch so voll Glück von der Gala gestern, zu meinen Ehren.
Sie strahlen wie ein Honigkuchenpferd.
Ja, das war so schön.
Ja.
Alle waren sie da.
Wer war da? Wer war bei den Bergsteiger-Gala dabei? Das interessiert mich jetzt, bitte. Wen haben Sie die Hand schütteln dürfen? Gar unserem König?
Peter Weck. Peter Weck war da.
Peter Weck war da. Also, wir fangen jetzt die Kulturgeschichte des Lügens mal von vorne an.
Ja.
So ungefähr von vorne. Nämlich bei den alten Griechen, nicht wahr?
Also. Ja, alle Kreter lügen.
Ja, da kommen wir auch gleich noch hin.
Alle Kreter.
Alle Kreter lügen. Aber jetzt erstmal, Odysseus war ja kein Kreter. Oder? War er das?
Ein Kretin?
Kretin. Nein, Herr Eisenbart, jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihrem...
Das ist Französisch.
Ja,
das jetzt ist nicht
also,
griechisch.
Odysseus, nicht wahr? Was ja. war, als der den Polyphem getroffen hat? Was ja. war da? Erzählen Sie
Polyphem.
Bitte. Ja?
Das ist der Zyklop gewesen.
Richtig, das ist der Zyklop gewesen. Was war da?
Und die Zyklopen, die haben dem Zeus die Waffen gebaut. Und wie der... Das war nämlich das mit dem Polyphem.
Ja?
Weil die den geblendet haben.
Ja, jetzt eins nach dem anderen.
Haben die den, deswegen durften sie nicht zurückfahren.
Ja?
Deswegen hat der...
Sie müssen die Geschichte von vorne erzählen. Also ja. Odysseus kommt...
Also, am Anfang gab es ja die... Es gab die Titanen. Und dann Olympianer. Und die haben sich nicht verstanden. Die Titanen haben immer die Götter gegessen.
Ja.
Und irgendwann hat dann der Zeus, der ist nicht gegessen worden, weil der sein Vater, der Kronos, der hat die Steine gegessen.
Ja, ist richtig. Aber also das ist viel zu früh.
Die Frau hat gesagt, hier bitte, das ist dein Kind. Und ja. hat ihm einen Stein gegeben.
Ja, aber das ist ja schon eine Lüge, oder?
Ja, das würde ich aber auch sagen.
Ja, da fangen Frau wir ja ganz richtig an mit der Lüge. Danke, ja. Herr Eisenbart. Ja, stimmt, die Steine, die der Kronos zu essen bekommt, anstatt genau. der Kinder. Also ihm wurde quasi, er wollte die Kinder haben, hat gesagt, Frau, ich will die Kinder essen.
Bitte, es ist mein Lieblingsessen. Und die Frau dann so, ja, gewiss, hier, ich... Und hat ein Brot geschmiert und hat dann nicht die Kinder draufgelegt, sondern die Steine.
Richtig.
Und der Kronos hat aber so Hunger gehabt, er hat es gar nicht gemerkt. Das wäre doch Verschwendung gewesen, ja. wenn sie da die Kinder auf das Brot gelegt hätte.
Ja.
Und deswegen hat sie gelogen, weil sie sich gedacht hat, der schlingt eh wieder so. Das ist eh ungesund.
Ja.
Und da sind dann die Olympier geboren.
Ja, das ist ja super. Mensch, Herr Eisenbart, das ist eine Lüge, das ist quasi eine griechische Urlüge, nicht ja. wahr? Der Gott ja. als Essen ja. wird durch einen Stein ersetzt und es wird quasi getan, als wenn er, also der Stein essbar wäre.
Genau. So, das und die Wackersteine waren dann im Bauch. Ja. Und dann, ja, als der Wolf sich zum Trinken...
Das ist jetzt wieder was anderes.
Aber es ist sowas Ähnliches.
So, ja. Und jetzt kommt Odysseus mit den Astronauten auf die Insel an. Und
Moment, ich...
Ja, Odysseus ist ein bisschen später dran, aber der hat auch eine Lüge im Gepäck.
Das heißt doch nicht Astronauten, oder?
Jetzt, ich weiß nicht, wie heißt denn sein Schiff da? Ist ja wurscht jetzt.
Das sind doch nicht die Astronauten.
Nein, das sind nicht die Astronauten. Da habe ich ein bisschen geflunkert, um das lustiger zu machen. Jetzt lassen Sie doch mal...
Haben Sie gelogen?
Ja, jetzt habe ich ein bisschen... Lassen Sie mich doch mal. Also, der kommt an, Polyphem fragt, wer bist du? Und was sagt Odysseus? Wie heißt du? Fragt der...
Niemand.
So, also er sagt niemand, was ja schon mal eine Lüge an sich ist.
Vielleicht hat er niemand gemeint, weder Ferdinand Niemann.
Vielleicht.
Wir von wissen, Heizung auf 2,5,
ja, vielleicht war er das. Wir können das nicht ganz nachvollziehen, es ist schon ein bisschen her, nicht wahr? Und in dem Moment, wo der Zyklop quasi geblendet wird von dem von den Leuten, von den Astronauten, dann sagt er, niemand hat mich geblendet und niemand
hat... Das ist ja auch so, gelogen.
Das ist ja im Prinzip eine Lüge... Per Proxy,
ja,
könnte man sagen. Ich wollte nur sagen, die Griechen hatten eine, sag ich mal, es war fast schon positiv, so eine kleine Lüge.
Ja.
Die Helden, nicht wahr, Odysseus war ein Lügner,
ja,
hat das benutzt, um sich quasi zu
Lügenbold
schützen. Das trojanische Pferd, nicht wahr, auch eine große Lüge, eine inszenierte Lüge.
Ja.
Auch wieder.
Aber warum haben die das gemacht?
Das ist eine sehr lange Geschichte, Herr Eisenbart.
Warum haben die, wieso haben die das mit dem Pferd gemacht?
Damit sie nach Troja reinkommen. Weil
warum sind die da nicht rein? Anders, durch die Tür?
Weil der König von Troja
hat
nämlich kurz bevor der Krieg losging, hat er nämlich eine große und wunderschöne Mauer gebaut.
Ja,
und
das hat er nicht selber gebaut.
Nein, das hat er nicht selber gemacht.
Das haben die Götter gebaut.
Das hat von zwei Göttern, Wasser und Orakel.
Wasser und was ist denn?
Ja, Apollo halt, sie wissen doch Bescheid. So, und jetzt war die Mauer wunderschön und groß und deswegen kamen die Trojaner nicht rein nach Troja. Und dann hat der Odysseus gesagt, so, wir bauen jetzt ein Pferd. So einfach war das. Und dann wurde das Gerücht gestreut, dieses Pferd wäre als Geschenk an die Trojaner gedacht gewesen,
ja,
weil sie so toll sind und so stark. Man hat also quasi hier bei der Lüge auch gleich diese Komponente des Trickstertums dabei, dass man quasi umschmeichelt.
Tricks, ja.
Und dann hat der König von Troja gesagt, ja, super, nehme ich. Ist 1A sieht
das immer aus. Immer rein damit.
Und dann mussten sie nämlich die Mauer einreißen, weil das Pferd so riesengroß war. Und am Schluss waren alle tot. So, alles wegen dieser einen Lüge.
Ja, weil die Wein getrunken haben.
Ja, haben sie auch.
Doch nicht wegen dem Pferd.
Aus sehr flachen Schalen.
Das ist doch harmlos, so ein Tier. Ja. Aber die haben getrunken und deswegen haben sie eine Leberzirrhose bekommen. Deswegen war dann nichts mehr mit Sparta, Kreta, mit, Sie wissen wo,
Jetzt wird es langsam hinten höher wie führen. Also so war das bei den Griechen jedenfalls.
Ja.
Also man, Lügen an sich war was ganz
die
Gutes.
Die alten Griechen immer. Aber auch im christlichen Glauben spielt das Lügen eine große Rolle.
Ja, machen wir nochmal einen Text vielleicht rein, dann können Sie sich kurz sortieren und dann reden wir über Christentum und Lüge. Wie wär's damit?
Ist nicht schlecht. Hier kommt ein Text von Michael Jackson.
Ich wäre jetzt gerne auf einem Kreuzfahrtschiff. Um empfangen zu werden von jemand, der mich scheiße findet. Scheiße findet, was ich mache. Ich wäre jetzt so gerne auf einem Kreuzfahrtschiff. Um empfangen zu werden von jemand, der mir erklärt, dass alles, was ich tue, zu seinem Ruin beiträgt. Ich wäre jetzt so gerne auf einem Kreuzfahrtschiff, um endlich zu lernen, was es heißt, den Rest zu zerstören von dem, was noch übrig bleibt.
Haben Sie es geglaubt? Das war kein Text von Michael Jackson.
Ach so, nicht? Ich habe mich schon gefreut, nicht wahr? Ein bisschen Musik, ein bisschen Startum hier in die Sendung hineinzulassen.
Nein.
Aber es war nicht Michael Jackson.
Nein.
Sondern?
Nein, es war Marius Geitz.
Ach so, auch schön.
Man kennt ihn.
Kann wahrscheinlich auch sehr gut singen und tanzen.
Ja, allerdings, er hat ja eine Rockkapelle.
Ja, dann? Dann ist es ja gar nicht ganz falsch gewesen, was wir gesagt haben.
Ja, Gruppe Leiden.
Gruppe Leiden.
Gruppe Leiden heißt die Kapelle.
In der Bibel wurde gelogen.
Richtig.
Wollen Sie das vielleicht leiten oder soll ich Sie ein bisschen durch die Bibel führen und Sie sagen dann, wer gelogen hat? Also beziehungsweise was die Lüge war.
Sie können ja mal das so machen, wie Sie es gesagt haben also, gerade.
Wie sieht es denn aus? Was war denn die Gelüge von Adam und Eva?
Adam und Eva. Also der liebe Gott, den gab es da ja gar nicht in der Bibel, also im Alten Testament. Da gab es nur den bösen Gott. Und der hat gesagt, bitte nicht von diesem Baum essen. Es wurde überhaupt nicht gesagt, dass da ein Apfel dran ist. Das ist eine Lüge. Das ist vielleicht was für Grundschulreligionsunterricht interessant ist. Dass man da hat man gesagt, hier, das ist ein Apfel. Aber wahrscheinlich ist eher davon auszugehen, dass die Frucht vielleicht irgendwas ist, was dort auch wächst. Vielleicht eine Dattel oder so. Oder vielleicht eine Feige. Kann auch sein. Auf jeden Fall haben die dann das gegessen, weil die Schlange, die damals, die hatte noch Beine und die hat gesagt, bitte probiert doch wenigstens erstmal, bevor ihr es. Und dann haben die das gegessen und dann war ja das, wo der Gott dann kommt und die haben sich versteckt, weil sie sich erkannten. Mhm. Was genau das bedeutet, ist auch schwierig. Wahrscheinlich müssten wir da mal in den Urtext hineinschauen. Sie erkannten sich.
Ja, ich verstehe schon. Da müssen wir jetzt aber nicht ins
Detail. Sie waren aber auch die einzigen Menschen da.
Ja.
Natürlich kennen die sich. Die
sind ja Nachbarn.
Die haben sich dann gesehen, haben sich erkannt.
Ist klar. Jetzt erzählen Sie doch mal fertig. Wo ist die Lüge?
Ja, weil der liebe Gott dann kommt und sagt, der böse Gott. Habt ihr davon gegessen? Und dann sagen sie, nein, wir stehen einfach nur so hier und haben diese Tiere totgeschlagen. Also mit den Händen und Füßen sind wir da reingegangen in die Tiere, dass man unsere Scheide, also unseren nicht sieht. Und da hat der liebe Gott gesagt, das kann ich gar nicht glauben jetzt.
Okay, reicht mir schon. Also das ist eine einwandfreie Lüge, nicht wahr? Vertuschung der Tatsachen, nicht wahr?
Ja, aber er hat es gleich gemerkt.
Gott hat es natürlich, der weiß natürlich sowas schnell. Ja. Ich habe hier noch stehen, Kain.
Ja.
Was hat der gelogen? Das alte Schlitzohr?
Der hat seinen Bruder gelogen. Der hat nämlich, der war neidisch auf ihn. Und hat ihn dann einen Stein auf den Kopf gehauen. Und dann kam wieder der Gott und hat gesagt, Kain, was soll das? Du hast doch einen Bruder, oder? Und der Kain hat dann so gesagt, nee, also ich bin doch nicht der Aufpasser. Ich könnte mal schön selber machen. Und dabei hat er gewusst, wo er ist.
Herr Eisenbart, das ist wirklich schwierig. Vielleicht müssen wir...
Ja, vielleicht noch einen Text hören.
Vielleicht noch einen Text hören und dann frisch drauf los in die Lüge hinein.
Hier kommt Bakowski.
Ein Abend im Kreis der Familie. Stell dir vor, kurz nach Weihnachten oder so. Alle kommen zusammen. Papa Michael, Mutter Hilde. Die erwachsenen Kinder Robert und Julia. Vielleicht sind auch noch Großeltern dabei. Sagen wir Großvater Helmut, der letzte seines Stands, der alle überlebt hat, vielleicht alle überleben wird mit seinen 103 Jahren auf dem Buckel. Sie sitzen da rum, haben gegessen und ihnen ist langweilig. Sie haben schon die üblichen Themen abgearbeitet. Sohn Robert, was macht die Arbeit? Tochter Julia, hast du endlich jemanden kennengelernt? Jemand Festen? Mutter Hilde, was macht deine Arthritis? Vater Michael, was macht der Hobbykeller? Großvater Helmut, wann müssen wir dich spätestens zurück ins Altenheim bringen? Alles war gefragt und beantwortet worden. wie bei jedem dieser Zusammentreffen. Also saß man da rum und wusste nicht, was zu tun ist. Da kam Robert auf eine Idee. Wollen wir nicht ein Brettspiel spielen? Papa Michael schaut kritisch zu Mama Hilde. Sie sieht so aus, als würde sie sich schämen. Sie atmet tief ein und aus und lässt dann kleinlaut den Satz heraus. Ich habe die Spiele verschenkt an die Nachbarskinder. Das waren unsere Spiele, jammert Robert. Dann ist das Thema irgendwann vom Tisch und man weiß immer noch nicht, was zu tun ist. Jeder ist dankbar, als Julia mit einem Vorschlag kommt. Lasst uns Lügen spielen. Dazu braucht man nichts. Großvater Helmut beginnt eine Erzählung von seinem Urlaub auf Rügen im Alter von 12 Jahren. Die erwachsenen Kinder schauen sich an und können sich das Lachen kaum verkneifen. Ach, Opa, sagt Julia. Nicht Rügen, Lügen. Was? Fragt er und greift sich an das Ohr. Lügen, schreit Julia jetzt. Ach so, sagt der Großvater und schiebt sein Gebiss zurecht. Und wie soll das gehen, Schwester? Fragt Robert interessiert. Die Regel ist einfach, erzählt Julia. Jeder darf so viel lügen, wie er will. Und das soll Spaß machen? Fragt Mama Hilde skeptisch. Ich bin dabei, ruft Papa Michael begeistert. Ich bin ein Papagei und lebe im Regenwald, sagt er. Das ist doch albern, sagt Mutter Hilde. Komm, gebt Julia eine Chance, fordert Robert. Ich habe euch alle sehr gerne, sagt Opa Helmut. Papa, du verstehst das Spiel nicht. Wir sollen lügen, stellt Vater Michael fest. Ja und? Fragt Opa. Die Kinder lachen. Ich habe einen Mann kennengelernt. Wir werden bald heiraten, sagt Julia. Das ist schön. Wie sieht es mit Urenkeln aus? Fragt Opa. Ich bin schwanger. Bald werde ich meine Leidenschaft für die Innenarchitektur aufgeben und mich nur noch um den Haushalt kümmern. Die Eltern schauen böse. Das ist ein blödes Spiel, sagt Mama Hilde. Im Altenheim ist es schrecklich. Ich will da nicht mehr hin. In der Tat werde ich euch alle enterben, falls ihr mich dahin zurückschickt, sagt Opa Helmut. Die Kinder lachen nicht mehr. Mir wurde gekündigt, sagt Robert. Das ist fantastisch. Dann kannst du endlich deinen Roman schreiben, sagt Julia. Nein, mir wurde wirklich gekündigt, sagt Robert. Ich war schwanger und habe abgetrieben, sagt Julia. Mutter und Vater schauen entsetzt. Vater sagt: Ich bin nicht euer Vater. Mutter sagt, ich will die Scheidung. Keiner sagt mehr was. Mutter Hilde starrt auf den Tisch. Papa Michael verlässt den Raum. Julia schluchzt leise in sich hinein. Robert schaut bedrückt. Opa lacht. Opa sagt: Tolles Spiel. Lügen. Das sollten wir öfters spielen. Jedoch müsst ihr mich langsam zurückbringen. Es ist 21:15. Bald ist die Nachtschwester nicht mehr da.
Ja, schön, mal wieder von Herrn Barkowski zu hören. Grüße.
Liebe Grüße,
an Herrn Barkowski. Immer wieder gern hier.
Ja, er war auch da. Wurde auch geehrt.
Ach so, was hat der denn gemacht auf dem Berg?
Der hat als erster alle 9000er bestiegen.
Ah, okay. Wissen Sie eigentlich, woran man Lügen erkennt? Also es gibt so Methoden herauszufinden, ob jemand lügt. Also wir haben zum Beispiel den Lügendetektor, nicht wahr? Da würden Sie verkabelt jetzt zum Beispiel, wenn Sie erzählen von Ihrer Bergsteigerehrung,
ja.
Dann werden Sie zum Beispiel verkabelt, nicht wahr? Und dann
das ist gar nicht nötig.
Doch, in dem Fall schon, weil dann wird nämlich...
Sie können mir das ruhig glauben.
Ja.
Das kann man machen, man kann nachfragen, ob das gestimmt
hat. Das ist richtig, man kann das machen, man kann, wie gesagt, ein Polygraphen, nicht wahr, der misst dann verschiedene Werte, zum Beispiel ihren Blutdruck oder ihren Puls und ihre Schweißausbrüche.
Das sind doch Scientology-Methoden, das machen die in Amerika, in der Polizei drin.
Richtig, in der Polizei.
Im Gericht auch und im Super, also ich weiß nicht, die machen das überall fast, beim Arzt, im Fernsehen auch.
Im Fernsehen auch und das ist aber... zeitaufwendig und auch, man braucht viel Technik. Das heißt, Amerika hat deswegen auch so einen technologischen Stand, weil die alles vollgebaut haben mit Polygraphen.
Weil die das immer vorher wissen wollen, ob das stimmt,
was der sagt. Auch so im persönlichen Gespräch, wenn jetzt zum Beispiel der Vater wissen will, wo der Sohn schon wieder gewesen ist letzten Abend, dann wird erstmal der schöne alte Polygraph von Opa noch aus dem Keller geholt.
Genau.
Und dann wird lustig drauf losgemessen. So wird das in Amerika gemacht. Bei uns ist das alles noch ein bisschen anders.
Ja.
Man kann zum Beispiel... ich mache mal einen kurzen Test mit Ihnen.
Oh ja.
Also Sie haben mir gestern einen Bergsteigerpreis entgegengenommen.
Ich wurde geehrt.
Mhm. Wer hat Ihnen denn den Preis überreicht? Jetzt hat man schon erstmal, bevor Sie überhaupt was sagen, schon erstmal das erste Kriterium, nämlich die Antwortverzögerung. Nicht wahr? Also Sie haben einen ziemlich lang gebraucht und Ihre Augen sind so lustig herumgewippt, weil Sie offenkundig in Ihrem Kopf nachgewühlt haben. Erzählen Sie mal weiter.
Ja, es war sehr schön.
Sehen Sie, Sie nicken leicht, Ihre Arme sind so ein bisschen verschränkt.
Karin Mioska.
Karin Mioska. Und während Sie Karin gesagt haben, haben Sie sich an die Nase gefasst. Das war
ja, aber auch, weil das mache ich ja immer.
Ja, richtig. Also das sind so eindeutige Kriterien, mit denen man das so ein bisschen messen kann. Ich nehme das mal hier zu den Akten. Wir können ja später nochmal darauf zurückkommen.
Ich weiß gar nicht, was Sie da anspielen.
Ich habe hier so eine kleine Strichliste. Wir können noch mal ein bisschen über Statistik sprechen, Herr Eisenbart. Wie wäre es damit?
Ja.
Um das ganze Phänomen Lügen auch mal ein bisschen. Ich habe hier eine
Studie. Das ist heute das Thema, Statistik.
Nein, Lügen. Lügen, Herr Eisenbart.
Ach, Lügen.
Nichts als Lügen. Ich habe hier eine Statistik von 2016 gefunden, von einem Marktforschungsinstitut.
Ja.
Die haben versucht herauszufinden, wie viel Lügen die Deutschen, nicht wahr?
Bisschen Kaffee vielleicht?
Nein, jetzt nicht. Ich will jetzt was erzählen, Herr Eisenbart. Sie sind heute wirklich unglaublich.
Entschuldigung, spät geworden.
Es wurde also eine repräsentative Umfrage wurde quasi veranstaltet. Und dazu wurden 1024, ich frage mich, wie man auf diese Zahl kommt, aber das ist auch vielleicht...
1024 ist doch klar.
Ach so.
Das ist das Doppelte von 512.
So.
Und das Doppelte von 256. Und das ist das Doppelte von, Sie wissen schon, das sind Quadratzahlen.
Ja, es ist interessant, das stimmt. Vielleicht hat sich das,
1024 Bit sind ein... Megabit.
Ja, Herr Eisenbart, jetzt... Also 58% der Deutschen sagen, sie lügen täglich.
Was hat es jetzt mit der Zahl zu tun?
Mit welcher Zahl?
Mit 1024.
Das ist die Anzahl der Befragten, der Probanden. So funktioniert eine Studie. Man nimmt zuerst eine Zahl von Leuten, die hoffentlich repräsentativ
sind. Sie haben
sind,
gesagt.
Und dann wertet man das aus.
Aber Sie haben gesagt, dass es 48% der Deutschen sagen.
58, Herr Eisenbart. Jetzt hören Sie mir einfach nur zu. Es ist ja furchtbar heute. Es ist ja fast schon mitleidserregend, wie Sie hier rumsitzen und versuchen, irgendwas zusammenzustammeln. Es reicht's mal hier. Also 58% der Deutschen lügen täglich, sagen Sie selber. Nicht wahr? Und davon sind 73% im direkten Gespräch, 23% schriftlich und 22% telefonisch. Und was bedeutet das? Es ist unglaublich. Also man kann davon ausgehen, der Deutsche an sich ist ein dreister Lügner. Ich war 58, also Großteil täglich und dann auch noch direkt ins Gesicht rein. Ich bin auch enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin einfach enttäuscht. Können wir jetzt vielleicht nochmal einen Text hören? Ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Das ist echt...
Lügen, lateinisch Vindelinium. Lügen haben kurze Beine. Dann sind wohl die Giraffen die ehrlichsten Tiere. Ha? Naja, Tiere lügen nicht. Sie sind immer hundertprozentig ehrlich. Die Lüge hat ein Mensch erfunden. Ungelogen. Ja, schon die Neandertaler haben gelogen. Als der Neandertaler-Mann sich von seiner Frau zur Jagd verabschiedete, sagte sie zu ihm, pass auf dich auf. Daraufhin er, ja, wir werden schon nicht aussterben. Lügen können zivil und strafrechtlich verfolgt werden. Außer man ist Politiker. Dann nennt man es unbewusste Amtshandlung. Warum lügt man? Um einen egoistischen Vorteil zu haben. Zum Beispiel, Schatz, ich liebe dich. Vorteil, ich bleibe verheiratet, habe aber trotzdem eine Affäre. Es gibt gute und es gibt schlechte Lügen. Die guten gehen durch, die schlechten kommen auf einen zurück. Deshalb, gut lügen will gelernt sein. Dafür gibt es auch Kurse. Es gibt auch Kurse, um Lügen zu entlarven. An der Mimik oder an der Sprache. Bei Lügen spricht man immer höher. Also wenn ich sagen würde, Schatz, ich liebe dich, habe ich gelogen. Die Polizei benutzt sogar Lügendetektoren, sogenannte Pinocchios. Umso mehr der Verhörte lügt, desto länger dauert das Verhör. Übrigens, Halbwahrheiten zählen auch zu den Lügen, aber nur zu einem Viertel. Zum Schluss noch ein schlauer Satz. Die schlimmsten Lügen sind die, die man sich selbst erzählt und glaubt. Bleibt lügenfrei.
Das war Mark Adams aus Los Angeles.
Wow.
Es war eine Lüge jetzt.
Ach so. Baron Münchhausen.
Ja.
Also, eine berühmte Fantasiefigur, nicht wahr? An sich schon eine Lüge, nicht wahr? Diesen Baron gab es nie. Also, wir haben hier
quasi... Moment, den Richthofen.
Ja, Richthofen.
Richthofen.
Ja, aber...
Der rote Lügenbaron. Den gab es doch, oder?
Gab es August Bürgers? Wirklich? Gottfried August Bürgers, gab es den?
Gab es Kaspar Hauser? Wollen wir darüber jetzt reden, was es wirklich gab?
Ja,
aber es
ist ja Fiktion. Nicht wahr? Wir müssen ja, wenn wir über Literatur und Lüge sprechen, auch über Fiktion sprechen, nicht wahr? Also das Erfinden einer Geschichte, dass dann wie ein...
Ist auch Lügen.
Dass dann wie eine Biografie verkauft wird, nicht wahr? Wie das zum Beispiel... Gehen wir doch zu Grimmelshausen, Simplicissimus, bitte. Das wird erzählt wie ein Tatsachenbericht.
Ja.
Da erzählt jemand von seinem Lebensweg, wie er zum Beispiel... weiß ich nicht, im 30-jährigen Krieg da irgendwie sich als für einen Teufel zum Beispiel verkleidet hat. Es fällt mir jetzt gerade eine Episode ein.
Die Elixiere des Teufels.
Nein, beim Simplicissimus, nicht wahr?
Ja, genau.
So, also, der Mann, Simplex oder wie der heißt, der läuft durch die Welt.
Simpel sagt
man
auch.
Ein kleiner Schelm, nicht wahr?
Ein Schelm,
erlebt allerlei Abenteuer. Und die
Schelmenroman.
Schelmenroman. Und schmückt das Ganze aus. Man kann davon ausgehen, dass das so nicht stattgefunden hat.
Aha.
Aber es wird erzählt, als hätte es so stattgefunden.
Ja.
Da ist eine Lügenliteratur, nicht wahr? Lügen.
Lügenliteratur.
Also es wird Es wird so getan, als wäre es ein biografisches oder ein...
Ist das was, was Sie auf einem Transparent gelesen haben? Lügenliteratur? Wie Sie wieder in Dresden vorbeigeguckt haben, montags?
Ja, nein, ja.
Zu Recherchezwecken.
Ja, Herr Eisenbart, das gehört jetzt hier nicht hin.
Lügenliteratur.
Lügenliteratur auf die Fresse.
Haben genau.
Wir skandiert.
Heißt es immer, ne?
Ja. Ja.
Das ist, ja.
Richtig, und da ist zum Beispiel Grimmelshausen wichtig.
Grimmelshausen.
Ich war bei Pinocchio, ist es
Pinocchio.
Auch so. Wussten Sie, also Pinocchio ist ja quasi ein universelles Zeichen für Lüge.
Wenn jemand lügt, ne?
Wenn jemand...
sagt man, Lügen haben kurze Beine.
Ja.
Weil der Pinocchio so kurze Beine hatte.
Der hat
dann immer
kurze Beine bekommen, wenn er gelogen hat.
Genau.
Ja.
Aber und wie er in dem Walfisch drin war, da hat er ganz viel gelogen, dass er bisher durch das Blasloch rausgepasst hat, weil die Beine ganz kurz waren plötzlich. Das war, ich kann mich gut daran erinnern.
Ja, das ist gut. Aber Pinocchio lügt ja eigentlich nicht oft, oder? Er lügt ja, also wenn Pinocchio in dieser Erzählung lügt, dann lügt er eigentlich nur, um quasi etwas Gutes und um Leute zu schützen, um was Gutes zu tun. Das heißt, eigentlich ist das Bild des Lügners Pinocchio so ein bisschen schief.
Eigentlich schon.
Weil es, weil man quasi damit die schlechte Lüge beziffert.
Ja.
Aber eigentlich ist ja Pinocchio einer, der lügt ja nur, wenn es wirklich drauf ankommt.
Den Geppetto retten will zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder sich aus dem Walfisch heraus.
Ja.
So. Von da aus können wir ja sehr gut starten in unseren Blick auf die moralische Komponente der Lüge.
Ja.
Was sagt denn der Moralist Eisenbart zum Lügen an sich? Ist das legitim moralisch für Sie?
Der Lügen ist nicht gut. Das sollte man nicht machen. Ich selbst habe noch nie gelogen. Weil ich verbitte mir das.
Also die philosophische Betrachtung in der Lügen spreizen sich ja. Also wir haben ja zum Beispiel das in der frühchristlichen Tradition.
Genau.
Augustinus, sagt er Ihnen was?
Augustinus, genau.
Ja, was hat er gesagt?
Die großen Apologeten.
Ja?
Ja.
Der hat nämlich das Lügen sozusagen fast... Zur Sünde erklärt, nicht wahr? Also, weil in der Bibel selber steht ja, Lügen ist ja nicht verboten. Gott verbietet ja nicht das Lügen per se.
Naja, du sollst nicht die Unwahrheit reden.
Wo steht das?
In den 10 Geboten.
Da steht nicht, du sollst nicht die Unwahrheit reden.
Doch, das heißt nämlich, man soll nicht gegen seinen Nächsten falsch aussagen.
Richtig.
Warum?
Aber nicht.
Weil es tödlich war.
Ja, aber wenn Sie zum Beispiel sagen, wenn der Kellner fragt, wie war das Essen, und Sie sagen, das war lecker. Dabei hat der Kellner das extra absichtlich noch versalzen, bevor es ihn gegeben hat, weil Sie sich immer beschweren. Das ist nur am Rande jetzt. Und dann lügen Sie ja, um Ihren Stand in der Gesellschaft zu wahren, aber Sie haben ja nicht falsch Zeugnis wieder eines Nächsten geredet. Das würde jetzt Gott nicht verteufeln, sagen wir es mal so.
Aber wenn ich jetzt in die Küche gehe und sage, der Kellner hat ganz übel aus dem Mund gerochen, wenn es gar nicht stimmt.
Ja.
Und dann wird er rausgeworfen vielleicht.
Ja, das wäre jetzt dann wieder, das wäre dann Straf in der Nachherzeit.
Gewerbe, ja.
So, in der Gastro. Nach dem Tod wäre das strafbar. Aber darum geht es mir. Also das ist ja dein feiner Unterschied. Sie können ja, nicht jede Lüge ist per Bibelgebot, per Dekalog verboten, nicht wahr?
Ja.
Und Augustinus sagt aber, nee, das ist nie gut. Ja. Auch wenn Sie jemanden schützen, ist es nicht gut. Auch wenn Sie irgendwie... wenn Sie zum Beispiel Pinocchio wären und sich jemanden retten wollen mit Ihrer Lüge, das wäre per Augustinus, würde sagen, ist nicht gut.
Hatte Augustinus das auch gelesen?
Pinocchio?
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht. So weit ging meine
Recherche. Das ist ja dann eine Literaturkritik, eine Buchkritik von Augustinus, einer der großen Apologeten. Ich würde dieses Buch nicht empfehlen.
Okay.
Einer von 5 Sternen.
Jetzt wird es aber langsam. Also Kant hat das dann quasi mit übernommen, was der Augustinus mehr oder weniger. Er hat gesagt, das würde die Gesellschaft kaputt machen, wenn man viel lügt. Nicht wahr? Weil wenn jetzt jeder anfängt zu lügen, wo kommen wir denn da hin?
Wo kommen wir da noch?
Dann ist ja irgendwann einfach Gegenteiltag oder was?
Ja.
Hat der Kant gesagt in seiner Kritik
am Gegenteiltag. Da versteht doch keiner mehr, was der andere meint.
Richtig. Und Nietzsche sagt dann, hey, stopp, das ist mir alles viel zu blöd, was ihr da macht. Ich habe da keinen Bock drauf, man kann ruhig auch mal lügen.
Der hat wahrscheinlich zu Ihnen gesagt, finde ich auch.
+1.
Nee, so.
Ach so,
finde ich auch.
Ah, ein Augenzwinkern, nicht wahr? Um mir zu signalisieren, dass da eine Lüge drin steckt. Herr Eisenbart, haben Sie einen Schlaganfall? Das sieht nicht gut aus. Sieht wirklich nicht gut aus.
Ich blinzle Ihnen zu.
Ja, ich sehe es.
Finde ich auch.
Ja, so, also die moralischen Fragen. Verstehen also Sie? Schopenhauer würde auch sagen, Lügen ist Teil des Menschseins, nicht wahr?
Ja.
Also man kann das auch ruhig mal akzeptieren, dass wir alle lügen. Wir hatten es vorhin jetzt. Hören Sie doch mal auf, mich anzuzwinkern! Schopenhauer hat gesagt, es ist okay, jetzt nicht komplett durch. Es ist einfach furchtbar heute wieder. Sie sind.
Hier kommt ein Text von Margret Berndreuter.
Schopenhauer.
Die Luft in den Kabinen, aus denen sie normalerweise aufs Spielfeld hinausliefen, war zum Schneiden. Sicherlich wird es heute noch regnen. Auch nachdem sie die engen Gänge verlassen und die Tribüne betreten hatten, veränderte das wenig an der vorhandenen Luftqualität. Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war laut. Ich hatte mein Hemd und das Sakko bereits durchgeschwitzt und die Veranstaltung hatte noch nicht einmal begonnen. 4 Stunden wird alleine der offizielle Teil der Veranstaltung dauern. Mittlerweile ist etwas Wind aufgezogen. Auf den Rängen sitzen tausende Menschen und singen und tanzen. Es ist ein schöner Anblick. Jahrelang habe ich bei der University of Lecturers ein Fernstudium betrieben, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Ich bin der Beste, den sie kriegen konnten. Ich werde heute meinem Land Ehre erweisen. Auf dieser Veranstaltung, die im ganzen Land, ja, in der ganzen Welt zu sehen sein wird. Ich bin schon lange wach. Wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt nicht geschlafen heute Nacht. Nachdem ich weiß, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen sein werden, habe ich mich früh auf den Weg zum Stadion gemacht. Meine Frau und meine Kinder haben noch geschlafen. Sie werden die Übertragung später im Fernsehen ansehen. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich wollte niemanden wecken. Ich kann mich nicht setzen. Die Stühle sind alle mit prominenten und wichtigen Namen versehen. Immer wieder entdecke ich bekannte Gesichter. Schon oft habe ich bei wichtigen Anlässen gedolmetscht, aber das heute schlägt alles. Vor 5 Tagen starb Nelson Mandela. Heute wird sich die Welt von ihm verabschieden. Und ich werde derjenige sein, der die Nachricht in die Welt trägt. Über die Stadionlautsprecher wird durchgesagt, dass Barack Obama im Stadion angekommen ist. Die Menge rastet förmlich aus. Der schwarze amerikanische Präsident ist für uns alle die große Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch irgendwas in unserer Welt verändern wird. Das Geschrei und die Gesänge sind ohrenbetäubend. In diesem Moment wünschte ich mir selbst, ich wäre taub. Meine Kehle ist staubtrocken. Ich verstehe nicht, warum ich nichts zu trinken bekomme. Nur weil ich nicht spreche? Der Regen setzt ein. Eigentlich hatte es seit Tagen nicht aufgehört zu regnen. Ein Zeichen dafür, dass auch der Himmel trauert. Die Menschen in den Rängen spannen ihre Schirme auf. Nun werden meine Schweißflecken sicherlich niemandem mehr auffallen. So viele Menschen sind gekommen. Staatsmenschen aus der ganzen Welt. In ganz Johannesburg gibt es kein einziges freies Hotelzimmer mehr. Alles musste sehr schnell gehen. Ein Freund hat mir erzählt, dass er Gäste aus seinem Hotel hatte werfen müssen, damit er Platz für den deutschen Bundespräsidenten hatte. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt. Ich muss mich nun auf meine Aufgabe konzentrieren. Das, was von mir erwartet wird. Ich werde heute alle Reden der wichtigsten Menschen der Welt und die der Angehörigen von Nelson Mandela in die Welt übersetzen. Gebärdensprache ist, wenn man so will, die universellste Sprache, die es gibt. Eine Sprache, die die Welt vereint. Allen gehörlosen Menschen auf der Welt ist es möglich, diese Sprache zu verstehen. Ich spreche zu allen von ihnen. Das hat mich damals auch dazu bewogen, meinen Abschluss in Gebärdensprache zu machen. Ich wollte eine Sprache beherrschen, die alle verstehen können, und lernte sie an der Kumani-Schule. Ich wurde schon auf viele Feste als Dolmetscher eingeladen. Der Regen wird immer stärker und in die Trichter der Blasinstrumente der Kapelle fließt das Wasser. Gar nicht so einfach, einen Schirm und eine Tuba gleichzeitig zu halten.
Die Nationalhymne verklingt und die Trauerfeier hat nun offiziell begonnen, obwohl noch längst nicht alle Gäste im Stadion angekommen sind. Aber Obama ist da. Unser Präsident ergreift das Wort. Mandela hat sich Regen gewünscht. Denn Regen bedeutet, dass du im Himmel willkommen bist. Der Jubel der Gäste ist dieses Mal so laut, dass es mir beinahe schwarz vor Augen wird. Ich versuche mich auf die Worte unseres Präsidenten zu konzentrieren. Aber es ist zu laut. Ich verstehe ihn nicht richtig. Aber ich kenne die Sprache, die ich spreche. Ich habe schon so viel Erfahrung und ich werde das einzig Entscheidende in diesem Moment machen. Ich werde den Menschen Mut machen mit meinen Worten, mit meinen Zeichen. Die Zeichen, die mir der Engel in den oberen Rängen zu verstehen gibt. Wir alle beten gemeinsam. Wir alle singen gemeinsam. Der Regen wird immer heftiger. Und auf einmal ist es so, als wäre das zuvor Geschehene nur eine Art Aufwärmtraining gewesen. Barack Obama betritt die Bühne. Und ab diesem Moment bin ich taub.
Okay, ja, wir geben auch den Kleinen eine Möglichkeit, sich bei uns zu beweisen. Das war ein Text von Margaret Bernreuther, die zum ersten Mal für uns geschrieben hat. Ja,
das ist doch einen kleinen Applaus wert. Gratulation. Fast so gut wie 3.900er besteigen.
Ja, aber dann auch bitte nicht vergessen, wieder einen Text zu schicken. Nicht immer einmal vorbei und dann nie mehr. So.
Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über die Lüge. Aha. Müsste man die Lüge also rehabilitieren?
Ist das jetzt aus dem Fragebogen von Max Frisch, oder? Ist doch... Oder haben Sie sich die selber ausgedacht, die Frage?
Habe ich mir selber fast ausgedacht.
Fast. Sie haben sie aus dem Internet, nehme ich an.
Die Frage aus dem Internet, ja.
Gut. Ja. Warum denn eigentlich nicht? Aber wobei, man muss schon sagen, es ist manchmal auch kaum zu ertragen, wie gelogen wird. Zum Beispiel in der Öffentlichkeit, Schweinehälftenmann. Der hat gelogen, der hat gesagt, bei uns werden die Schweinehälften von Hand zersägt und unsere Mitarbeiter, die haben Abstand zueinander und zu den Schweinehälften. Mhm. Und das hat nicht gestimmt.
Also eine Lüge, eine öffentliche Lüge, um quasi sich den Hals aus der Schlinge zu ziehen.
Das ist fast nicht zu ertragen. Und über 1000 Leute krank.
Da fällt mir eine schöne Geschichte ein, die ich letztens... wissen Sie, was ein Neckverse ist?
Nein.
Es war früher so, das passt auch zum Thema Lügen ein bisschen dazu. Eine kleine Anekdote, früher in England, glaube ich, war das. Es gab eine Zeit, da wurden geistliche Menschen, also Kleriker ohne Innen, wurden quasi besser behandelt im Strafmaß als Nicht-Geistliche. Also wenn sie Pfarrer waren als Beispiel, wurden sie nicht erhängt. Ja. Auch wenn sie was Schlimmes angestellt haben.
Ja.
So, und um das, diesen Umstand zu prüfen, gab es herauszufinden, ob sie Kleriker sind oder nicht, konnten sie sagen, hey, stopp, ich kann lesen. Weil nur Kleriker konnten lesen. Ach so. Das einfache Volk konnte nicht lesen und schreiben. Ja. So. Und wenn sie das beweisen konnten, quasi diesen Lügendetektor-Test light, sage ich mal, nämlich den Beweis, dass sie lesen können, dann wurden sie nicht erhängt.
Ja.
So. Es gab einen Psalm, der musste vorgelesen werden.
Ja.
Und das war immer derselbe, weil die mussten das ja alle auswendig können, die das überprüft haben, weil sie ja selber nicht lesen können.
Aber dann haben die Mörder auch den auswendig gelernt.
Richtig, und haben quasi gelogen, sie könnten lesen und konnten damit den Kopf aus der Schlinge ziehen. Nicht wahr? Dann wurden sie nicht erhängt, weil sie diesen Psalm aufsagen konnten.
Das ist nicht schlecht.
Das ist eine kleine Anekdote.
Das ist eine schöne Anekdote.
Leider geht das heute nicht mehr.
Das geht
funktioniert leider nicht mehr.
Heute haben wir Kameras.
Heute haben wir auch...
Handys haben wir
Handys,
heute auch.
Ich war Vorlese.
Autos
Bücher,
haben wir auch.
So Lerncomputer haben wir, die vorlesen können.
Wir haben auch Internet.
Richtig.
Oder für andere Sachen. Staubsauger. Ja. Wir müssen gar nichts mehr selber machen.
Und wir hier haben keinen Galgen mehr. Auch.
Ah, das stimmt.
So, jedenfalls.
In Deutschland zumindest. Das war aber nicht in Deutschland.
Das war nicht in Deutschland.
Das war in England.
Das war in England.
Aber würden Sie jetzt so noch so eine Wurst, so eine Stulle essen?
In der Schweinehälfte.
Ja, wenn sie das mitbekommen.
Ja, die Tönje. Also dürfen wir sagen oder dürfen wir nicht sagen?
Dürfen wir nicht sagen. Wir sind bei Radio Z immer noch.
Ach so.
Nicht bei, Sie wissen, wo ich gerne hingehen würde.
Aber
zum Deutschlandfunk.
Ja,
da dürften wir es vielleicht sagen sogar.
Das Wort, also diese Firma, die diese.
Bei Radio Z darf man nicht Tönnies sagen.
Das ist ja eine Frechheit.
Auch wenn man Tönnies meint.
Aber wenn wir die Wahrheit sagen, darf man das dann auch nicht sagen?
Das ist ja Werbung.
Werbung.
Für Leute, die ein bisschen komischen Geschmack haben vielleicht.
Wenn ich erzähle, dass Tönnies zum Beispiel unter aller Sau Produktionsbedingungen hat, ganz schlimm die Leute, die da arbeiten, behandelt werden, ich weiß das, dann ist es ja die Wahrheit, nicht wahr? Und ist das dann Werbung? Ich glaube nicht, Herr Eisenbart, ich glaube nicht.
Für Leute mit ganz komischem Geschmack vielleicht. Die würden vielleicht sagen, aber sie sagen ja nicht, dass Clemens Tönnies ein Unmensch, ein Schwein ist fast
schon. Das sage ich nicht.
Sie sagen ja auch nicht, dass er ins Gefängnis gehört.
Nee, und auch nicht.
Oder am besten.
Gott bewahre, dass er erhängt werden
soll. In ein ganz tiefes Loch geworfen, mit Schweinehälften drin.
Obendrauf, die
Obendrauf.
Schweinehälfte.
Sagen Sie aber nicht. Bis das
Loch wieder zu ist.
Das darf man nicht sagen.
Nee, das darf man nicht sagen. Sagen wir auch nicht.
Nee, wir sagen auch nicht, dass der ruhig mal selber so ein Schwein auseinanderlegen muss und dann gucken muss, wie das geht.
Oder dass er vielleicht dazu gezwungen werden sollte, mal ein ganzes Schwein alleine in einem auf Ex zu trinken.
Ja, oder dass er in einen Schweinebehälter reinkommt, wo dann die Schweine ihn mit unangenehmen Fragen belästigen.
Ja.
So von wegen, was machen Sie hier? Oder wollen Sie vielleicht unsere Zeitung abonnieren? Das
Könnte man sagen.
Sagen
man
Sie nicht. Sagen.
Man kann es auch einfach so stehen lassen, ohne einen großen Kommentar dazu
abzugeben. Ja, wir reden nicht über diesen.
Das spricht ja für sich, diese ganze Geschichte.
Ja, genau.
Aber es ist auch eine Geschichte von Lügen.
Ja.
Also im Prinzip ist alles Wurst, kann man sagen.
Ja, wie dem auch sei. Hier kommt ein Text von Verena Schmidt.
In dem Benimmregelwerk von 1954, Lexikon des guten Tones, findet man unter dem Buchstaben L wie Lüge. Chiffre, siehe Notlüge. Unter dem Buchstaben N findet man unter anderem Nicht-Tänzer, Niesen, Nötigen bei Tisch und Notlüge. Notlügen sind, so heißt es, eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Vielleicht könnte man richtiger sagen, sie sind ein gesellschaftliches Übereinkommen, das darauf ausgerichtet ist, auf höfliche Art ungelegene Besuche abzulehnen und dergleichen. Das hindert nicht, dass man von der Wahrheit grundsätzlich nur dann abgehen soll, wenn es wirklich nicht anders geht. Lügen haben kurze Beine, auch Notlügen, und es gehört ziemlich viel Geschick dazu, eine Notlüge so einzusetzen, dass die peinliche Wahrheit auf Umwegen nicht doch an den Tag kommt, was dann natürlich umso unangenehmer ist. Klammer auf, Chiffre, siehe Absage einer Einladung, Annahme von Geschenken, Ausrede, Besuch, abgelehnter, Besuch, unerwarteter, Entschuldigung, Klammer zu. Der nächste Punkt des Benimmregelwerkes mit dem Buchstaben N, Nüsse, Chiffre siehe Obst.
Reitest ins Matte Painting hinein. alles nur Lüge, die ganzen Geschichten von Mundharmonikas und von Waffen. Deine Lügenmusik hat uns schon viele Märchen erzählt. Doch wir haben dich durchschaut, Ennio. Wir glauben nichts mehr von den Cowboys, das war eine Lüge. Wir verkleiden uns jetzt nämlich nur noch als Cyborgs. Cowboys und Native Americans sind jetzt out. Du musst einsehen, es ist vorbei. Im Staate Texas stinkt's gewaltig.
Vergessen dich nicht, zum Beispiel deinen größten Song vergessen wir nicht. Ennio, who can say where the road goes, where the day flows, only time. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Ist der schönste Song von Ennio gewesen, als die Twin Towers zersprangen. Danke, Ennio. Day ist jetzt aber nicht so der kreativste Songtext.
Pferdehuf-Solo.
Ennio, der Supertyp. Ennio, wir vermissen dich. Who can say where the road goes, where the day flows, only time.
Ja, Westernmusik, Frau Meisendrath. Ja, Western. Das muss ja immer von epischer Länge sein.
Ja, das stimmt. Das wird ausgewalzt und dann nochmal rückwärts nochmal eingespielt. Und dann ist Dubstep draus geworden, ja. Später. Jetzt erstmal noch ein Text. Textchen?
Erstmal noch ein Text.
Textchen?
Elmar Tannert.
Da stehen sie am Tresen vom Pik Ass und warten auf ihre große Stunde. Weizenwilli, Jehova-Michel, Bauchpeter und Tschechen-Paul. Paul besucht seit Jahren einen Tschechischkurs an der Volkshochschule. Damit trainiert er seine Zungenfertigkeit, denn Tschechisch verfügt nicht nur über eine Reihe höchst differenzierter Zischlaute, sondern gilt zudem als die vokalärmste Sprache Europas.
Man kann im Tschechischen Sätze bilden,
doziert Paul gerne.
Die kommen ganz ohne Vokale aus. Wisst ihr zum Beispiel, was auf Tschechisch heißt?
Steck deinen Finger durch den Hals,
rufen Weizenwilli, Jehova-Michel und Bauchpeter im Chor. Und Tschechenpaul hebt sein Glas und ruft Stritsch, Brüst, Skrts, Krk. Das rechte Rücklicht an seinem Wagen ist chronisch defekt. Das ist Absicht, denn Pauls Vision von seiner großen Stunde sieht so aus. Eines Nachts wird ihn die Polizei anhalten, um ihn auf das defekte Rücklicht hinzuweisen. Und er wird sagen, kein Problem, ich habe immer ein Ersatzlämpchen im Handschuhfach. Und der Kreuzschlitzschraubenzieher liegt gleich daneben. Und er wird das Wort Kreuzschlitzschraubenzieher, dank jahrelanger Zischlautübungen noch mit 3 Promille im Blut so vollendet artikulieren, dass die Polizisten einen etwaigen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer sofort verwerfen werden. Bauchpeter hingegen nimmt seit Jahren Ballettunterricht. Deshalb lässt er es sich nicht nehmen, mit dem Auto ins Pikass zu kommen, obwohl er gleich um die Ecke wohnt. Denn Bewegung, sagt er, hat er 2-mal die Woche im Ballett genug. Ihn haben sie einmal, es ist schon Jahre her, auf dem Strich entlang gehen lassen. Danach war der Schein ein halbes Jahr weg. Im Pikass führt der Bauchpeter immer wieder mit Hingabe seine große Stunde vor.
Zieht einen Strich auf den Boden, aber schnurgerade. Und noch einen Hörnerwhisky für alle.
Das lassen sich die anderen nicht 2-mal sagen. Eine Wäscheleine wird knapp über dem Boden von Barhocker zu Barhocker gespannt, ein Kreidestrich wird daran entlang gezogen und Bauchpeter wieselt nicht nur exakt auf dem Strich auf und ab, sondern dreht auch nach dem 10. Landbier noch anmutige Figuren dazu. Das soll ihm ein nüchterner Polizist erstmal nachmachen. Der Jehova-Michel wiederum nimmt den netten älteren Damen in der Fußgängerzone regelmäßig die neuesten Ausgaben vom Wachturm und Erwachet ab und deponiert die Traktate gut sichtbar auf dem Beifahrersitz.
Michel, mach uns den Prediger,
ruft die Gesellschaft, wenn der Gesprächsstoff auszugehen droht. Dann stellt er sich auf einen umgedrehten Bierkasten, spricht über den menschlichen Leib als Tempel Gottes und wettert gegen Alkohol- und Nikotinmissbrauch, bis seine Zechkumpane röchelnd und wiehernd von den Barhockern gleiten. Auch er träumt von seiner großen Stunde. Er wird den Polizisten mit dem Führerschein eine religiöse Schrift in die Hand drücken und sie fragen, wie sie es mit Gottes Wort halten und ob er sie einladen darf in den Königsreichssaal zum Bibelstudium. Und da werden sie, meint er, erstens schleunigst das Weite suchen und ihn zweitens für völlig unverdächtig halten, vorausgesetzt, er hat sein Atemgoldbonbon im Mund. Und der Weizenwilli? Der steigt, wenn die Polizeistunde geschlagen hat, mit einer Sanitäterweste am Leib ins Auto und ist über kulturelle wie sportliche Großveranstaltungen stets informiert. Na, Kollegen, wird er also im Fall des Falles ungefähr sagen, auch noch Volksfesteinsatz gehabt? Seine Erste-Hilfe-Kenntnisse frischt er natürlich regelmäßig auf, denn jeder weiß ja, dass es auf der Welt die merkwürdigsten Zufälle gibt. Und wie oft passiert genau das, was nicht passieren soll? Falls also einer der Polizisten während der Kontrolle einen Kreislaufzusammenbruch haben sollte, dann ist der Weizenwilli auch nach einem Dutzend Hefeweizen und mehreren 6-Ämterrunden noch imstande, den Freund und Helfer qualifiziert zu betreuen. Die Tresenbesatzung weiß das zu schätzen, denn der Weizenwilli hat noch jeden Trinker im Notfall so weit wiederhergestellt, dass er aus eigener Kraft sein Auto erreicht hat und wenn es auf allen Vieren war.
Lasst euch nicht unterkriegen, Jungs, sagt Walter, der Wirt vom Pikass, zum Abschied. Denkt immer dran, die Säule der Sicherheit im Straßenverkehr seid ihr.
Walter liest regelmäßig Zeitung und die veröffentlichten Statistiken, findet er, sprechen eine eindeutige Sprache. 2,5% aller Verkehrsunfälle, heißt es, werden von Betrunkenen verursacht. Mit anderen Worten, die 97,5% Nüchternen sind es, die wie die Wahnsinnigen fahren.
Lassen Sie uns nochmal über Wahrheiten reden, weil der Gegenbegriff zur Lüge ist ja die Wahrheit. Also die Aufklärung hat uns ja quasi schon relativ früh klar gemacht, ja, wir suchen nach der Wahrheit,
ja,
nach den Fakten.
Richtig.
Und dann kam aber die Postmoderne und hat gesagt, haha, Freunde, das ist aber ein bisschen unterkomplex dargestellt. Ja. Lyotard, nicht wahr? Der postmoderne Denker, der den Begriff Postmoderne erfunden hat, der hat nämlich gesagt, es gibt keine gesicherten Fakten, alles ist nur Interpretation bestimmter Fake Sachverhalte. News. Nicht wahr? Und damit, mit dieser postmodernen Satz, nicht wahr, dass alles nur Interpretationen der Sachverhalte ist und es kein Wahr und kein Unwahr gibt, kommt man schnell zum Thema Fake News.
Aus welcher Zeit ist dieses Zitat?
Das kann
Zitat?
Ich Ihnen sagen, das hat er geschrieben Ende der 60er Jahre.
Aber alternative Fakten ist ja erst ein Thema.
Das noch nicht, aber das ist quasi der Fort, also man könnte sagen, das ist sozusagen der Unterbau, worauf sich das Ganze, wie dieser ganze Stein ins Rollen kommt. Fake News sind ja quasi, geben sich den Anschein einer objektiven Berichterstattung.
Ja.
handeln oder handeln nicht, sondern bieten falsche Fakten an, also Unwahrheiten, um die LeserInnen zu beeinflussen zum Beispiel. Ja. Damit wurden schon ganze Existenzen zerstört, nicht wahr? Es wurde durch Falschberichtung von irgendwelchen Aktienkursen, ja, wurden ganze Aktienkurse dann tatsächlich zum Einsturz gebracht, nur als Beispiel jetzt.
Ja, und deswegen darf man das auch nicht sagen. Man darf jetzt nicht sagen, zum Beispiel, Tönnies Aktien gehen jetzt in den Keller hinunter.
Das darf man gerade im Radio oder wenn man journalistische Arbeit macht, muss man sowas erst prüfen, nicht wahr?
Ja, so Fleischaktien.
Dass Fleischaktien gerade gar keine gute Idee sind zu kaufen, man sollte sie eher verkaufen.
Man sollte Grünkernaktien kaufen zum Beispiel.
Also im Spannungsfeld zwischen Zeitungsente und Fake News, um noch die Begriffe ein bisschen zusammenzudengeln.
Ja, gerne.
Gibt es noch den sogenannten Hoax? Etymologisch kommt das von Hokus Pokus. Das ist so eine Falschgeschichte. Das ist dann wieder Richtung...
Falschgeschichte. Ist das ein Fachwort, das Sie im Brockhaus nachgeschlagen haben?
Hoax ist etwas, eine abstruse Geschichte. Kann man fast schon selber debunken, könnte man sagen. Naja.
Debunken.
So, dann gäbe es noch alternative Fakten zu besprechen.
Wo tritt denn jetzt ein Hoax auf?
Unbedingt wollen, kann ich Ihnen ein Beispiel für Hoax aufbringen.
Bitte.
Kennen Sie Schriftverarbeitungsprogramme? Kennen Sie? Haben Sie schon mal Computer geschrieben?
Ja.
Kennen Sie die Schriftart Windings?
Kenne ich.
Das ist, wenn man auf die Tastatur schreibt und dann kommen lustige Zeichen. Nicht
wahr?
Kennen Sie? Das ist eine Schriftart, die man nicht wirklich lesen kann, aber die halt Symbole ausgibt.
Aha.
So. Das ist der Vorwissen für diesen Hoax. Und der Hoax besagt, wenn man die Flugnummern von der Maschine eingibt, die in die Twin Towers geflogen ist.
Ja, Enya habe ich ja vorhin schon gesungen.
Dann sieht man ein Flugzeug, einen Pfeil und zwei turmähnliche Symbole.
Ja.
Man muss dazu die Flugnummer Q33NY wegen New York, also das kommt dann auch noch. Verstehen Sie? Dann sehen Sie ein Flugzeug, das in zwei Türme reinfliegt.
Wenn Sie das bei Google eingeben.
Wenn Sie das in Windings eingeben, mit der Schriftart Windings schreiben, die Flugnummer. So, dann haben Sie quasi, und dann wird gesagt, das ist ja komisch, Windings ist ja vor 2001 schon quasi rausgegeben worden, diese Schriftart. Wie konnten die wissen, dass diese Flugnummer diese Symbole ergibt? So, das wäre der Hoax.
Ja.
Was Sie allerdings wissen müssen ist,
ja,
Ihnen wurde eine falsche Flugnummer untergejubelt. Das ist der ganze Zaubertrick.
Ach, das ist ein Zaubertrick.
Sozusagen, Hokus Pokus, sag ich doch.
Von dem Troma.
Ach, Eisenbart, jetzt.
Vielleicht wissen Sie, was auch ein Hoax ist. Wenn die immer sagen, dass es Coronavirus schon vorher gab.
Zum Beispiel.
Weil das in Asterix drin war.
Was? In Asterix?
In Asterix.
War das Coronavirus drin?
Ja, in der englischen Übersetzung hieß der eine General oder so hieß Coronavirus. Und dabei, was die Leute da vergessen, ist, dass Corona ja nur, das ist eine Art von Virus. Und das neue Virus ist halt auch ein Coronavirus. Aber über den Sprachgebrauch denkt man, dass das Coronavirus heißt.
Jetzt verstehe ich. Also da ist ein gutes Beispiel. Warum haben Sie mich erst ein schwierig zu erklärendes Beispiel raussuchen lassen, um dann selber um die Ecke zu kommen mit einem super Hoax-Beispiel?
Vielleicht, weil ich das wertschätzen wollte, dass Sie sich vorbereitet haben. Hier kommt ein Text von Fitzgerald Kurs.
Die Leute glauben alles, bis dra glauben.
So.
Ja.
So.
Wenn wir über Hoax reden, dann müssen wir auch über...
Hoax reden.
Über Horcrux reden. Nee, müssen wir auch über, Sie wissen schon, Verschwörungstheorien.
Wenn Sie wollen, sind das auch Lügen, Herr Eisenbart?
Das sind auch Lügen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das habe ich mal gelesen, dass in allen Pizzeria-Bäckereien, dass da unten im Keller ein Videoarchiv ist. In jeder Pizzabäckerei. Und da hat mal einer versucht, in Amerika so einen Videokeller zu besuchen. Und hat, also ein böser Mensch,
ja,
hat eine Waffe dabei gehabt.
Oh.
Und da war aber überhaupt kein Keller.
Und jetzt ist dann wahrscheinlich sind die Leute, die das geglaubt haben mit der Pizzabäckerei, dass da Videos im Keller sind,
ja.
Die sind jetzt wahrscheinlich endgültig davon überzeugt, dass es diese Keller nicht gibt, weil der eine von ihnen ist ja schon reingerannt und hat keinen Keller gesehen.
Genau.
So.
Das ist zum Beispiel eine Lüge gewesen. Die wollten vielleicht mehr Pizza verkaufen. Und dann haben sie einfach gelogen, haben gesagt, wir haben auch Videos. Weil es gibt ja heute keine Videothek mehr.
Das stimmt, ja.
Die haben sie alle zugemacht.
Da ist eine Marktlücke vorhanden.
Weil es gibt jetzt VOD.
Ja, Herr Eisenbart, aber das führt doch jetzt zu nichts. Wie sollen wir denn da noch was hinzufügen? Das ist doch absurd.
Oder kennen Sie die eine Geschichte, wo die gesagt haben, dass die Politiker, dass die alle Eidechsen sind?
Ja. Also, nein, Herr Eisenbart, wo ist denn hier die Lüge? Also das ist ja, da sind wir wieder bei der Definitionsfrage. Ja,
die Lüge ist, dass die Eidechsen sind. Ach weil so. Die sind ja Menschen.
Aber was will man denn damit bezwecken?
Man will die Leute vielleicht verunsichern oder sich für Reptilien interessieren.
Aber Eidechsen sind ja eigentlich erstmal harmlos, per se. Also ja. Ich habe letztens zum Beispiel eine Eidechse gesehen. Ich war spazieren
ja.
Hier um der Umgebung. Es gibt dann so Steineidechsen und Zauneidechsen, nicht wahr? Die liegen dann so faul in der Sonne herum.
Ja.
Vielleicht ist es auch eine Unterstellung, dass die PolitikerInnen irgendwie faule Menschen sind, die eher in der Sonne rumliegen.
Ja, und für sie ist das halt nicht bedrohlich, weil sie nicht so klein sind, dass die für sie gefährlich werden können.
Ach so,
stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt ganz klein.
Mhm.
Wir erinnern uns an das Märchen von Pinocchio.
Ja.
Mit den kurzen Beinen.
Ja.
Das ist schon gefährlich, ja. Deswegen haben die Leute, die so viel lügen, auch Angst vor Eidechsen.
Weil sie, ja, das ist logisch eigentlich. Eigentlich haben Sie recht, ja. So, alternative Fakten.
Danke.
Ist noch so, bitteschön. Alternative Fakten wäre noch so ein Thema, über das wir sprechen müssen.
Sehr gut.
Also quasi alternative Fakten wurde ja vor ein paar Jahren geprägt, 2017 haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, in den amerikanischen Sprachgebrauch.
Als ja, bei der Abiturfeier von Donald Trump.
Ja, richtig. Ja. Weil nämlich seine Kollegin hat gesagt, hier bei der Abiturfeier haben alle mit Trump tanzen wollen.
Ja, was nicht gestimmt
hat. Was nicht gestimmt hat. Luftbilder haben das dann bestätigt. Wir haben die Abiturfeier von oben fotografiert.
Und er saß den ganzen Abend allein in der Ecke.
Ja, und das war quasi, dann wurde sie darauf angesprochen, warum sie das denn gesagt hätte und wie sie dazu kommt, diese Unwahrheiten zu erzählen, hat sie gesagt.
Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, ja. Wenn Sie mich fragen.
Ja, absolut. Und dann hat sie gesagt, das ist...
Fragen Sie mich mal.
Wie finden Sie das denn?
Das finde ich schrecklich. Mit Verlaub.
Das ist ja jetzt wirklich nur wieder so eine Wertung. Wir sind doch hier journalistisch tätig. Das gibt's doch gar nicht. Das
ist richtig.
Also, Frau Conway hat es quasi behauptet und hat dann gesagt, das wären alternative Fakten gewesen.
Wer ist Frau Conway jetzt?
Das ist die Sprecherin von Trump, die Kollegin, ach, die auch richtig. Auf dem Abiball war.
Ja, weiß
so. Ich. Um wieder zurück zu rekurrieren auf die Postmoderne, hat sie quasi das Postmoderne
sehr gut.
Fenster wieder aufgemacht und gesagt, ja, haha, ich habe meine eigenen Fakten, ihr habt eure Fakten.
Ja.
Unsere Welt, da könnte man auch wieder zurück zum Herrn Andreas Reckwitz, falls Sie von dem mal gehört haben, das ist ein Soziologe, kennen Sie den? Der hat ein Buch geschrieben, Bücher sind Thema hier. Gesellschaft der Singularitäten und da wird eben wird quasi die These aufgestellt, dass wir heutzutage in vielen, jeder lebt in seiner eigenen Wirklichkeit mit eigenen Fakten.
Ja.
So, und jeder hat seine eigene, baut sich seine eigene Lebensblase zusammen und da kann man das sehr gut einfügen mit den alternativen Fakten, nämlich es gibt einfach über die objektiven Sachverhalte hinaus noch Wahrheiten.
Ja.
So wird zumindest getan.
Ja.
So wird zumindest getan.
Was fummeln Sie denn da wieder?
Ich bin ein bisschen nervös, weil das doch ein sehr tiefgreifendes Thema ist. Also wenn ich mir vorstelle, wie essentiell das Ganze ist, dann wird mir ganz anders und schlecht.
Ja,
mir wird eigentlich ein bisschen schlecht gerade. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, hier kommt ein Text von Marius Geitz.
Ich hatte heute Mittag einen Termin bei meiner Bank. Da wollten sie meine Pläne hören für meine Zukunft und auch sonst. Als ich sagte, dass ich keine Ahnung habe und auf einen Plan haben keinen Bock, sahen sie gefrorenes Fressen und überhäuften mich mit ihrem Schrott. Ab ungefähr dem dritten Satz verstand ich gar nichts mehr und wurde immer saurer und wünschte mich weit weg. Ab ungefähr dem vierten Satz hörte ich nicht mehr hin und wurde stinkewütend und fing an zu transpirieren. Ab ungefähr dem fünften Satz stand ich auf und ging und lief zur nächsten Tanke und trank ganz schnell ein Bier. Ab ungefähr dem sechsten Bier war alles wieder gut und vergessen war die Zukunft und auch meine Wut.
Marius Geitz war das.
Ja, richtig. Das ist der mit der Kapelle.
Ich habe noch eine Frage, Herr Eisenbart.
Gerne.
Wie finden Sie meine Frisur, meine neue?
Sehr gut.
Das kam mir aus der Pistole
gesagt. Ja.
Nicht schlecht.
Fantastisch.
Sie haben sich auch nicht an die Nase gefasst.
Nein.
Ich bin ein bisschen misstrauisch, aber irgendwie scheinen Sie...
Sie wollen schon wieder auf irgendwas anspielen, dass
ich wollte,
nicht immer die Wahrheit sage.
Ich wollte sagen, wir haben es ja vorhin gehabt, 57% der Deutschen geben an, täglich zu lügen. Gerade bei solchen Sachen wie Komplimenten oder so wird gerne gelogen. Also die meisten Leute meinen, dass ihre Lügen doch richtig gut wären.
Ja.
Zum Beispiel 49% geben als Grund zur Lüge an, jemanden aufzumuntern, eine Freude bereiten zu wollen. Das wäre zum Beispiel sowas gewesen, wie was Sie gerade gemacht haben.
Ja.
Ich habe mir vorhin vor der Sendung extra einen Rasierer genommen und habe mir eine kleine Furche in die Haare reinrasiert.
Ja, es sieht sehr flott aus.
Ja, um sie zu testen.
Ja.
Und damit sie auf jeden Fall lügen werden, wenn ich sie frage.
Ja.
Und das hat ja auch wunderbar geklappt. Sie finden ja meine Frisur grässlich, davon kann man ausgehen. Und sie wollten mich quasi nur aufmuntern mit ihrer Aussage, dass meine Frisur
schick wäre. Frau Meisendraht,
ja?
Das habe ich nicht gesagt.
Doch, sie haben gesagt, meine Frisur wäre schick. Und da meine Frisur nicht menschenwürdig ist, meine Frisur.
Jetzt hören Sie auf.
Kann ich davon ausgehen, dass Sie mich gerade belogen haben?
Gehen Sie
aber,
nicht so,
aber nur, um mir quasi eine Freude zu machen. Und das... Da bedanke ich mich sehr dafür, dass Sie mir quasi gerade...
bitte.
Dass Sie mir dass Sie mich belogen haben. Vielen Dank, Herr Eisenbart. Jetzt geht es mir auch besser gerade.
Ich finde es wirklich schick. Ich weiß, man hat das heute... Also früher wären wir nicht so rumgelaufen, aber heute ist es anders.
Also Sie meinten das ernst gerade mit dem, dass das schick ist,
toll,
was Sie mir in die Haare geschnitten haben.
Sehr gut. Flott.
Also, aber das ist doch... Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Lügenpresse, sagt Ihnen auch was?
Ja, natürlich, Lügenpresse.
Da sind wir nämlich schon beim Thema.
Dieser ganze Themenkomplex Lügenpresse, Hoax, Fake News, nicht wahr? Das ist ja eine politisch, man könnte sagen, eine politisch motivierte, sprachliche Schlammschlacht.
Ja, schrecklich.
Dröseln wir das doch mal ein bisschen auf.
Ja.
Man sagt ja, Lügenpresse ist ja quasi eine
Ich sage das nicht.
Nein, aber es sagen Menschen.
Ja.
Menschen sagen Lügenpresse, wenn ihnen quasi die politische Interpretation
eines
Nachrichten-Outlets nicht gefällt. Dann sagen sie, Lügenpresse wollen alle nur Links-Sachen machen.
Ja.
So. Wo kommen wir denn dahin? Bald ist zum Beispiel Homosexualität auch noch erlaubt oder so.
Ja, so weit kommt es noch.
Und dann sagen die, ja, es ist Lügenpresse. Die wollen nur, dass Homosexualität erlaubt wird. Das wäre zum Beispiel. Aber die Lügenpresse, also die Leute, die als Lügenpresse bezeichnet werden.
Wer sagt das eigentlich mit dem, dass das passiert?
Der Herr Tönnies zum Beispiel.
Gut.
Glaube ich.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht. Ist egal.
Aber also, wir sagen das nicht,
dass er das sagt. Nein, wir sagen nicht, dass er das sagt, sondern das wäre jetzt ein Beispiel, er könnte es.
Wir sagen, dass er recht viel... Nein, wir sagen auch nicht, dass er den ganzen Tag recht viel Unsinn sagt und lügt, wie gedruckt.
Ja,
sagen wir nicht. Das wär gelogen, wenn wir...
Ja, also...
Jetzt, wenn jemand sagen würde, wir sagen, würden das sagen.
Eine Gruppe A sagt Lügenpresse zur Zeitung B.
Ja.
Okay?
Ja.
Das wäre jetzt der Vorwurf der Lügenpresse.
Also eine Gruppe und eine Zeitung
unterhalten sich. Es gibt eine Gruppe von Menschen und eine Zeitung, die unterhalten sich. Gruppe A sagt Lügenpresse.
Weil die Zeitung B sagt, ihr seid rechte Spinner.
Zum Beispiel.
Und die sagen dann,
ihr seid Lügenpresse.
Du alte Lügenpresse.
Richtig. Die A-Seite geht auf Facebook drauf und teilt einen Bericht von sogenannten alternativen Medien. Aha. Auch da sind wieder die alternativen Fakten, alternative Medien.
Aber das sieht man nicht, dass die so Hasenöhrchen machen
Radio. Nein, das sieht man nicht. Also
Frau Meisendraht macht so Hasenöhrchen.
Ja. Also die alternativen Medien werden von der Gruppe A quasi im Internet verbreitet.
Ja.
Und da steht dann sowas drin wie... Der Journalist Dieter Hinkelstein
Ist Ihnen kein dümmerer Name eingefallen?
Nee, ich habe hier gerade...
Hinkelstein, wir vorhin über Asterix gesprochen haben.
Richtig, ich will bloß vermeiden, dass ich jetzt irgendjemanden anschwärze. Also,
sagen Sie, ja,
der Redakteur von der Zeitung B, Dieter Hinkelstein, hat einen Videokeller, wo er Hundevideos falsch schneidet und macht da Giraffenköpfe drauf auf die Hunde und geilt sich daran auf. Das ist jetzt nur mal so als Beispiel.
Ja.
So,
für welche
Zeitung? Das ist jetzt auf Facebook. Auf Facebook schreiben das quasi die Gruppe A, um den zu denunzieren und teilen das dann. Dann wird das da verbreitet und der Redakteur Hinkelstein aus der Zeitung B sagt dann, das sind Fake News.
Ja.
Und dann geht das immer so hin und her. Die einen sagen Lügenpresse, die anderen sagen Fake News. Dann schreibt Herr Hinkelstein nämlich einen Artikel, wo er richtig stellt, dass er keinen Keller hat und auch keine Pizza in seinem Leben gebacken hat. Er macht lieber Flammkuchen. Und dann sagt die Gruppe A, das sind die echten Fake News, da seht ihr es, das ist Fake News, was der Hinkelstein macht. Genau, das sind Fake News. Und so geht das immer hin und her und wir kommen eigentlich auf keinen grünen Zweig in dieser Welt. Man echt aufpassen mit Wahrheit und Lüge.
Ja.
Da verschwimmen dann die Grenzen. Je weiter man dieses Spiel treibt, desto weniger hat man einen klaren Überblick. Und da muss man echt aufpassen, dass man das nicht zu viel benutzt, dieses Wort.
Ja,
das stimmt. Der Presse und der Fake News und so weiter. Haben wir noch einen Text?
Ja, ein Text von Shafak Saracicek.
Automatic Man und die Räume.
Achtsamkeit.
Wo ich bin, ist es schwarz. Eine gähnende Schwärze. Eine stille Schwärze. Und wieder saust und zischt etwas vorbei.
Vorbei.
Woran vorbei? Habe ich es geschafft? Geschafft, eine Perspektive einzunehmen? Eine Ordnung? Eine Gesetzmäßigkeit? Kann ich halten? Festhalten? Kann ich einfrieren? Sie sagt, das sind meine Gedanken.
Und vielleicht sind da auch keine Gedanken. Vielleicht ist da nichts. Und anfangs ist das okay, das ist üblich. Jetzt entfernst du dich von den Gedanken. Steige auf, steig langsam auf und blicke wohlwollend hinab. Mit Gleichmut.
Sie ist jenseits der Schwärze. Außerhalb dieses Raums, in dem ich jetzt schwebe, körperlos, keine Aggregatzustände, kein Schmerz und die Gedanken sind ein Konglomerat, ein Gedankenurbrei, heiß und wütend, blubbernd. Aber dort unten ein eigenes Biotop, ein Kontinent, vom Urkontinent, dem Gedanken Pangäa, abgestoßen. Und sie sagt:
Leere.
In die das Rot stößt. Die immanente Gefahr, der Zustandsstörer, nirgends vorzufinden. Keine Maßnahme, die ich ergreifen kann, um die interne Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Gefahrenprävention vonnöten. Aber ich habe keine Polizei, keine Gefahrenabwehrbehörde, niemand zuständig, keine Standardmaßnahmen dagegen. Und wo ist die Generalklausel, der Ruheort, wie sie sagte, das Ruhewort, wie sie sagte, die polizeiliche Generalklausel, die ich aktivieren kann, mit der das Rot verbleicht. Wo die Bleiche, die wieder zu Leere führt, in der ich ruhte, das farblose Nichts. Auch jenseits der Schwärze, auch fern von dem Rot, wo ich bin, stößt die Gefahr hinein und ich ahne, die Hände zittern, ich ahne, die Lider flattern. Sie erklärt, das sind deine Gefühle. Und wieder sagt sie:
Leere.
Und für einen Moment bin ich leer, bis mich das Rot endgültig erdolcht. Space Shuttles stark explodieren. Alle Neuronen-Spinnennetze blitzen auf. Marianengrabenschwärze tut sich auf und schluckt die Röte. Und überall pulsieren, funken, zischen. Leuchtkerzen und Arme, die mich nach unten ziehen, meinen Kopf, der wächst. Die Sekunden verzerren sich. Der Schleudergang setzt ein. Die Waschmaschine grinst und sie sagt etwas durch die Waschmaschinenscheibe, haucht dagegen, klopft und in der Maschine hallt es.
Komm wieder zurück.
Zurück.
Komm langsam wieder
wohin
zurück.
Zurück.
Notiz 1, 6.15 Uhr, Frühstück. Kacheln, Frühstück auf dem Tablett. Mein Rücken schmerzt. Sie sehen mir zu, ob ich auch schlucke. Am liebsten weiterschlafen. Notiz 2, Vogel auf einem Sims, irgendwo. Ich mag die Fenster nicht. Ich glaube, ich könnte runterspringen. Ich will es eigentlich nicht. Ich glaube und weiß es immer im Januar. Immer im Januar. Notiz 3. Etwas mit Gestaltung. Ich nehme die Stifte, ich zeichne. Meine Finger Blei. Sie finden es gut. Aber warum zeichne ich ein Bild mit dem gelben Punkt? Und wer ist Automatic Man, fragen sie. Das Notiz 4. Frühstück und Mittagessen ganz gut. Manche schreien. Mir ist es egal. Ich mag den Tag mit der Gestaltung. Man will mit mir etwas üben. Manche schlagen sich. Ich will sie wegschlafen. Will sie wiedersehen. Ich werde sie zeichnen. Notiz 5. Jeden Tag, den ich überlebe, ein Strich. Wenn ich lange genug schlucke und schlafe, es wird gut. Es muss gut werden. Der Schlaf ist vielleicht kein guter Freund. Ich schreibe nicht mehr. Striche werden reichen.
Alle waren so langsam und zugleich so präzise in den Tag gestochen. Ihre Atemzüge waren laut. Die Nasenflügel, man konnte heranzoomen, wenn man will, konnte mehr wahrnehmen. Und ich nahm wahr und wusste, ich würde hier finden. Alle Augen waren auf mich gerichtet und ich nahm sie wahr. Und ich nahm sie wahr. Mit ihren gelben Sneakers, diesem Gelb, das noch mehr noch mehr, noch viel mehr, noch unbändiger, rebellischer hervorstach als die anderen Eindrücke. Der Hintergrund war mit einem Stromschlag durch die Gegenwart augenblicklich matt. Meine Augenapparatur vollkommen, vollkommen, ganz und gar von dem Gelb eingenommen. Es floss Strom durch den Zeitraum. Ich wusste, dass sie die Unbekannte aus dem Raum war, aus dem Traumraum. Damals unbekannt und jetzt lief das Schicksal in dieser Kabine zusammen und zerfloss zusammen mit den Lichtverhältnissen. Die Blicke aller zerliefen. Die Bahn war grellgrün, die Bahn strahlte radioaktiv auf, Teilchen spalteten sich und in einer klaren Vision, das erste Mal mit ihr, die Verlobung, die Heirat, der Tod und die Wiedergeburt, Reinkarnation, Samsara, mal als Hungerlunge, mal als Tiere, immer wieder aufeinandertreffend und die Bilder werden zur Waschtrommel, vor der es kein Entrinnen gibt im Schleudermodus, im Schleudergang. Und dieses erhabene Erkennungszeichen ihrerseits, ihre gelben Schuhe, der gelbe Schuh im Schleudergang, die Gelbflosse einer Nymphe, Schleuder, wir beide bettlägerig in einem gelben Tuch gewickelt und alt, Schleuder. Sie, eine Axt mit gelbem Griff, die tiefe Kerben in mich als Baum, Schleuder, mein Holz schlägt, Schleuder, Schleuder, Schleuder. Andere Bilder, aber unverständliche. Ein Mann, der weggetragen wird, eine Frau mit gelben Sneakers, Menschen in einer Bahn, die zuschauen, wie er sich windet und losreißen will. In der Gehirnwaschtrommel macht sich Leere breit.
Zuflucht, erste Tage.
Die Jalousien waren beinahe perfekte Abschirmungen gegen das Tageslicht. Sie schirmten ihn ab gegen die allgemeine Verantwortung. Sie ließen nur durch ein paar Ritzen Sonne und Nacht durch. Die Verantwortung drang nur in Ritzen durch. Ein Hausmeister, der Gras mit seinem Mäher zerschnitt, das elektronische Rad des Postangestellten, wie das Geräusch einer Angelrute, die ausgeworfen wird, nur zeitlich langgestreckt, immer lauter auf einen zukommend, auf die Fische. Eine älter klingende Dame in Rüge oder im Ernstgespräch mit Hund, als wäre es der Ehemann. Eine andere älter klingende Dame in Beschwichtigung ihres Hundes. Gespräche zwischen den beiden älter klingenden Damen. Fast perfekt abgeschirmt gegen die Tatsache der anderen Menschen, die Mikrouniversen der anderen. Fast perfekt. Es fing langsam wieder an, chaotisch zu werden. Er schlief nicht mehr gerne. Er betrat den Raum mit den zahllosen Kästen, wogegen virtuelle Währungen in dem einen Kasten ein Paar mechanisch Entkleidung betrieb, um es dann miteinander zu treiben, ein anderer Klick und weitere mechanische Verrenkungen. Menschliche Formen, Schamhaare, Brüste, grunzende Frauen, grunzende Männer und mittendrin er, ohne Schlaf, nach Zuflucht suchend, und es fühlte sich nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner von einem Zuhause an, und wenn ihm die Augen zufielen, fiel er in sein Bett, nur um bald darauf wieder aufzuwachen.
Zuflucht kurz vor Aufbruch.
Die Jalousien waren weiter beinahe perfekt. Die Tage waren vergangen. Vielleicht waren sie das auch nicht. Etwas hatte eingesetzt. Wie ein Laser gewann etwas an Klarheit tief in seinem Kopf drinne. Er wartete nur noch auf ein Signal. Klick, Kästen überfliegen, überklicken, entkleiden, eindringen mit seinem Laserfokus. Ein neuer Kasten, kein Entkleiden. Reden.
26 Jahre alt. Location: im Himmel und in deinen Träumen.
9500 Leute sitzen mit ihr in dem Kasten. Stupsnase, großmanteläugig, halb gegessene Pizza auf dem Bett. Er wagt einen Beitrag, zeitgleich ihr Blick, ihr Lächeln. Ein Klick setzt im Schleuderganghirn ein. Ein Lächeln zurück. Gewissheit, dass sie ihn sieht. Gewissheit, dass sie sich kennen. Von einem Leben vorher, das schreibt er ihr. 6000 Leute lesen mit. Sie, geschmeichelt, nicht ganz für voll nehmen, großmandeläugiges Lächeln. Gelbe Sneakers auf dem Boden hinter ihr. Musik im Hintergrund. Ihm gefällt die Musik. Ihm gefällt ihr Lächeln. Jemand schreibt:
You look sad.
Sie schüttelt den Kopf, zieht eine Bong hervor, zieht daran, legt sich zurück, macht die Augen auf und lächelt ihn an. Ihn. In ihren Augen ein Flehen an ihn gerichtet. Klick, er denkt, klick, ich muss sie retten. Klick, 1000 Leute sitzen alle zusammen in dem Kasten. Sie lächelt. Er schreibt, klick, dass er jetzt zu ihr kommen wird. Jemand entgegnet in dem viel zu engen und überfüllten Kasten:
You psycho, stop it.
Ihr schiefes Lächeln in seinem Klick, Schleuderganghirn. Zieh dann deine Sneakers an, so erkenne ich dich. Klick.
User Automatic Man was removed from the room.
Jalousien auf und raus.
Ich wollte gerne noch über ein, zwei Romane. Ich wollte noch fragen, war Goethe ein Lügner, Herr Eisenbart?
Durchaus.
Wieso?
Naja, er hat sich viele Sachen halt ausgedacht. So, das mit dem Werther zum Beispiel.
Mhm.
Das
war gelogen. Das war gar nicht so.
Das war er selber.
Ach so, aber er lebt ja, hat er dann noch gelebt, als er es geschrieben hat?
Ja, weil sein Agent gesagt hat, er soll sich lieber nicht erschießen.
Ach so.
Wie im Buch.
Mhm.
Und er war ja in die Charlotte von Stein verliebt, die verheiratet war.
Mhm.
Und er hat aber gelogen. Er hat gesagt, es war gar nicht ich, es war der Werther.
Ah, verstehe.
Das ist der sogenannte Werther-Effekt, dass man einfach die eigene Schuld auf jemand anderen
abwälzt. Ja, oder dass man quasi die Wahrheit einfach anderen fiktiven Personen zuschreibt.
Genau,
und
richtig.
Und dann davon ablenken will, dass man es eigentlich selber ist.
Das ist der Werther-Effekt.
Das ist der Werther-Effekt.
Ja.
Gut, und dann noch mal ein paar Literaturbeispiele. Wir haben sehr alte Literatur, wir haben jetzt barocke Literatur. Nicht wahr?
Rocker-Literatur?
Nicht Rocker. Sie sind vorhin mit Barock Grimmelshausen, nicht wahr?
Richtig,
Barock. Sind wir Barock losgestartet, Sie haben kurz den Kater Murr fallen lassen. Das ist ja dann schon Romantik fast. Und darüber hinaus, was haben wir noch gesagt? Münchhausen, 1786.
Gargantua und Pantagruel.
Nein, nicht die Riesen mit der großen Schrift wieder.
Das war nicht die große Schrift, doch. Da haben sie gelogen das letzte Mal. Das war ganz normale Schrift. Aber die Riesen gibt es ja nicht. Das ist auch gelogen.
Ja, Märchen sind ja auch, man kann ja sagen, sie erzählen mir gerade ein Märchen. Das ist ja dann auch quasi eine Unterstellung, man würde lügen. Zum Beispiel hier der Wolf mit den Steinen im Bauch, nicht wahr? Haben Sie gerade schon. Aber Märchen, wollte ich sagen, sind eigentlich keine Lüge. Weil Märchen, das ist ja nicht etwa eine Geschichte, von der man denkt, dass sie wahr ist, sondern sie ist ja mehr oder weniger ein Gleichnis oder eine Art Fabel. Oder eine Parabel, könnte man fast sagen. Also es wird quasi ein fiktives Szenario durchgespielt und nicht irgendwas vorgegeben, dass es gewesen wäre. Keiner sagt, Schneewittchen hätte mit den Zwergen verkehrt, sagt man ja nicht. Das denkt man ja nicht. Man denkt ja nur als Symbol.
Ich denke das nicht.
Was?
Ich denke, also was Sie gerade gesagt haben, weil ich habe das ja studiert.
Ja?
Ich weiß, dass es ja ausgedacht ist.
Ja? Aber das ist doch kein Synonym für Lüge. Ein Märchen ist doch was ganz anderes.
Ja, das ist eben eine Parabel.
Ja, richtig, Parabel. Man spielt etwas durch, gedanklich.
Genau, man sagt halt so, warum haben sie sich nicht auf die Sendung vorbereitet? Und dann fangen sie an, sich schnell was einfallen zu lassen. Da sagen sie dann so, mein Computer ist vom Tisch gefallen. Und just in diesem Moment ist mir der Kaffee auf den Computer draufgefallen und just in dem Moment...
Hat mein Hund den Computer gefressen.
Dann würde ich sagen, jetzt erzählen Sie mir aber Märchen, weil das so bildhaft ist.
Und weil es parabelhaft ist und so für
weil man,
als Pass pro Toto quasi verstanden werden kann.
Naja,
das ist... Aufs ganze Leben anwendbar.
Das ist zumindest so, Das ist so eine fantastische Geschichte, die sie sich da einfallen lassen, dass es nur aus der Welt der Märchen kommt.
So, hören wir noch einen Text?
Ja, wir hören einen Text von Mina Reischer.
Ich habe geträumt, es war so ein altes Haus. Sah irgendwie aus wie ein Museum. Und da gab es so eine geheime Nebentür und ein riesiges Bild. Und habe ich dann übernachtet. Seltsam. Und als ich eingeschlafen bin, habe ich gemerkt, dass dieses Zimmer auch irgendwie meine Arbeit ist. Und alle an meinem Bett standen und erzählt haben, dass es eine Schmetterlingsplage gab und ich komplett in Schmetterlingen eingeschmettert war.
überzeugt Europa. Ich glaube Europa. Ich bin überzeugt Europa. Ich habe dir geglaubt, Europa. The idea of spending a good life. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass das Schicksal es ständig zu gut mit mir meinte.
Die Zeit vergeht. Könnte es sein, dass du das nie geglaubt hast? Die Gegenwart wird immer vernachlässigt. Um der Zukunft willen. Du hast mich gelehrt, misstrauisch zu sein. Gegen die Leute, die von Zukunft sprechen. Und nun sprichst du es selbst aus. Und mit einer Stimme, mit einem Ernst, der mir fremd ist. Es klingt, als ob ein anderer es sagt, so bekannt klingt es. Und doch, indem du es sagst, für mich so fremd. Andere sprechen aus dir. Das macht mir Angst.
Ich bin überzeugt, Europa.
Was du alles werden willst.
Ich glaube, Europa.
Da zahlst du Strafe, wenn du zu viel gewollt hast.
Ich bin überzeugt, Europa.
Ich sehe sie ganz viel. Ich sehe etwas, was du nicht siehst.
Ich habe dir geglaubt, Europa.
Und das ist etwas ganz Neues.
Der Himmel war schon lang nicht mehr so
himmelblau.
Will dich gar nicht.
so einsam wie die einander umkreisenden Ichs. Und doch komme ich mit mir allein nun übrig vor.
Eine spannende Reise durch die Welt der Lügen geht langsam zu Ende, oder, Herr Eisenbart?
Das ist keine Lüge.
So, aber Herr Eisenbart, jetzt müssen wir
das doch nochmal... Das habe ich bei Frau Hunke gelernt, dass man das immer mit in die Moderation mit einfliegt.
Ja, man merkt auch bei Ihnen, dass Sie wirklich heute auch wieder voll da waren geistig.
Danke.
Dass Sie keinen Moment... daran auch nur einen geringen Zweifel genährt haben in mir, dass Sie noch tauglich sind als Radiomoderator.
Moment mal.
Ich habe heute festgestellt, dass ich mit Ihnen noch ewig zusammenarbeiten möchte.
Moment mal.
Dass Sie ein wacher Geist immer noch im hohen Alter sind.
Jetzt hören Sie sofort auf.
Den ich sogar meine Großmutter anvertrauen würde.
Frau Meisendrath, das ist gemein.
Und ich möchte mich einfach aufrichtig und ehrlich bei Ihnen bedanken für Ihre Mitarbeit heute. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß. Aber es gibt noch eine kleine Sache. Als Abschluss nochmal eine, würde ich gerne investigativ werden und wirklich eine große Lüge quasi hier und jetzt an dieser Stelle aufdecken.
Ja, da bin ich aber Ihnen besonders. Ja, mit mir zusammen.
Ja.
Worum geht's denn?
Ich hab recherchiert.
Geht's die Mondverschwörung? Oder geht's um was weiß ich, die vielleicht Watergate-Affäre?
Viel größer.
Oder um noch größer.
Ich habe einen Artikel gefunden.
Aha.
Von 1968.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Mhm. Wie alt waren Sie da?
34 Jahre war ich da.
34 waren Sie
da. Ja. 34. Da war ich im vollen Saft.
Mhm. Der Artikel, den habe ich jetzt nur grob den habe ich übersetzt. Der ist wohl in Chile erschienen.
Aha.
Mhm. Sagt Ihnen das was? Chile? Waren Sie da schon mal?
Ja, ich war schon viel in Chile. Früher.
In diesem Artikel geht es um einen Mann namens Santiano Barbaferro. Kennen Sie den? Haben Sie von dem schon mal gehört?
Frau Eisendraht. Da habe ich noch nie was davon gehört.
Ihre Augen zucken schon ein bisschen,
Nee, sagt mir gar nichts.
Der wurde 1968 in Chile aufgegriffen.
Wollen wir über Watergate reden?
Nein, es war damals war der fünfmal verheiratet. Können Sie sich das vorstellen? Fünfmal verheiratet.
Das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen.
Und hat sich sechs Doktortitel erschlichen durch Copy and Paste.
Das sagt mir nichts.
Und wissen Sie, was der auch hat? Das ist sehr interessant.
Ich finde, das ist ein blödes Thema.
An der linken Seite des Halses ist so ein entenförmiges Muttermal.
Ja, das kann ja sein, aber was...
Barbaferro, Ferro Eisen, nicht wahr? Ferrum, das Eisen.
Frau Meisendraht.
Barbarossa, der Rotbart, also ich kann ja kein Spanisch, aber so weit weg von Bart Eisen ist das jetzt nicht. Ein entenförmiges Muttermal, also wenn ich mir Ihren Hals so angucke...
Nee.
Dieses Muttermal, ich bin dann über dieses Muttermal gekommen, habe mir gedacht, Herr Eisenbart hat ja auch so ein Muttermal, das ist ja ein Zufall.
Das sieht ja ganz anders, es sieht aus wie ein
Hase. In den 80ern in Manhattan habe ich nochmal einen Artikel gefunden. Ein Professor wurde da
Moment
von
mal.
Der Uni geworfen. weil er nämlich unterrichtet hat, obwohl er
das war aber der Expertise aber hat. Aber der Dekan, der hatte was gegen mich. Der hatte persönlich was gegen mich. Und das ist ungerecht, dass Sie jetzt mit diesen alten Geschichten daherkommen.
Hier, Uni Münster, wenn Sie was Neues wollen. Uni Münster 2002. Uni Münster, sagt Ihnen das was? Sie haben sich ausgegeben als Professor für Sinologie.
Das wurde nie gerichtlich festgestellt.
Und als dann ein chinesischer Besuch da war, haben Sie den beleidigt, weil Sie anscheinend von Chinesisch sehr wenig Ahnung...
Haben Sie schon mal Kantonesisch improvisiert? Haben Sie das schon mal?
Haben Sie dem gesagt, Sie sind eine Ente?
Das war...
Und dann auch noch süß sauer angefügt an ihre komische Aussage. Dadurch kam es zum Eklat und dann sind Sie aufgeflogen. Herr Eisenbart, sind Sie überhaupt Doktor? Kann ich, was sind Sie denn?
Das war eine ganz ungeschickte Episode.
Und was haben Sie mit den 5 Frauen gemacht? Am Ende der 60er? Was ist mit denen passiert?
Also ich finde, das ist ein blödes Thema, Frau Meisendraht. Jetzt ist auch die Sendung zu Ende. Schön, dass Sie heute zugeschaut haben.
Aber jetzt sind Sie uns aber schon ein paar Antworten schuldig. Da werden wir das nächste Mal noch drauf zurückkommen. Sie lasse ich jetzt hier nicht mehr aus. Und auch die Chefin von Radio Z würde das gar nicht gerne hören, dass Sie hier in der Verhaltsbehandlung hier reinkommen. Ich war ja dabei. Wir waren ja auf Moderatorensuche. Und Sie kommen hier rein und sagen, ja, ich habe alles studiert. Fragen Sie, was ich studiert habe. Los, fragen Sie, was ich studiert habe. Und dann einfach überall Ja sagen.
Sie müssen das ihr ja nicht sagen, der Frau Klavion.
Warum sollte ich meine Chefin belügen?
Sie müssen ja nicht lügen, Sie können ja... Sie haben gesagt, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, ist es nicht gleich Lügen, haben Sie vorhin gesagt. Und Ihnen macht die Sendung doch auch Spaß.
Aber wie kann ich denn jetzt noch, wie kann ich denn mit Ihnen noch auf einer Vertrauensbasis arbeiten?
Es tut mir leid,
Frau Meisendraht. Warum, Herr Eisenbart, warum?
Weil ich mehr Geld bekommen als Sie, aber Sie können auch was abhaben.
Der Weg ist weit, das Ziel ist nah, die Sterne stehen der Gold, die Face Main auf dem Boden bleiben, ein Kopf waschen kann nix schaden, wer immer der Nase noch weitergeht, kann nix falsch machen. Wer hier fällt, muss wieder aufstehen. Alles renkt sie ein. Die Tage sind lang genug.
Ja, wie hat Ihnen die Sendung gefallen?
Naja, das war nicht so laser.
Ich fand's auch nicht so laser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, warum ich Ihnen das jetzt empfohlen habe, das zu gucken.
Ja, ich auch nicht. Was ist denn jetzt? Was ist jetzt mit dem Interview? Kriege ich jetzt mein Honorar? Oder wie sieht das aus? Eigentlich sind wir ja durch.
Wieso Sie?
Ich dachte, ich bin jetzt zum Interview geladen und...
Nein, ich bin zum Interview geladen.
Aber ich habe doch gar keine Fragen gestellt. Was bilden Sie sich eigentlich
aber
ein?
Ich bin eine interessante Person.
Ach so. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wer sind Sie, wo Sie nichts...
Ich bin's. Klaas Relotius.
Nein. So fangen wir jetzt gar nicht erst an.
Oh doch.
Ich bin Klaas Relotius.
Nein,
ich bin hier im Interview bei Ihnen. Ich habe Ihren Namen leider vergessen. Sie haben mich per Mail mich gefragt, wegen meinem blauen Elefanten, ob ich dazu nicht was sagen könnte. Und jetzt kommen Sie
das
und erzählen
nicht.
Sie, ich wäre Sie oder Sie wären ich.
Sie lügen.
Ach.
Das haben Sie sich jetzt gerade ausgedacht. Ich bin zum Interview geladen.
Nein, ich bin zum Interview geladen. Hallo, liebe Zuhörerinnen.
Wieso sollte man Sie denn einladen?
Weil ich eine interessante Person bin.
Wer
ich bin Klaas Relotius.
Nein. Das
der berühmte
können Sie gar nicht sein.
Faktenbaron.
Ja.
Ich habe interessante Geschichten angeboten.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an den Geräten jetzt zu Hause, glauben Sie diesem Mann nicht. Er ist ein Hochstapler.
Richtig.
Ich bin der echte Klaas.
Sie haben das schon richtig erkannt. Ich bin der Hochstapler. Ich bin Klaas Relotius.
Nein, nein, ich bin der Klaas
Relotius.
Ich bin's.
Ich bin's wirklich.